Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Mittwoch und Mittwoch bedeutet nicht nur, dass die Cavs ihrem Godfather vergangene Nacht ordentlich einen eingeschenkt haben. Es bedeutet auch, dass mal wieder Zeit ist für einen kleinen Plausch. Und am einen Ende sitzt wie gewohnt der Unverblümte.
Ole Freaks.
Am anderen sitze ich, Max Marbeiter. Und Ole, wir haben ja gestern schon ganz kurz drüber gesprochen. Ne? Du hast mir ja den Herrn Shai Gilgeous-Alexander ans Herz gelegt. Ich habe jetzt dann irgendwann auch mal, ich meine, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen beratungsresistent. Jetzt habe ich aber deinem Rat gefolgt. Hab mal reingeguckt und muss gestehen, oder muss einfach sagen, vielen Dank.
Sehr gerne.
dass du mir geholfen hast, Grenzen zu überwinden und auch Hürden zu überwinden und mir sehr viel Spaß damit versprochen hast. Und jetzt bin ich natürlich auch angefixt und deshalb wollte ich fragen, hast du noch einen Tipp für mich?
Ist es spezifisch bezogen auf Teams, die nicht gut sind oder kann es einfach alles Mögliche sein? Ich meine, neulich schon mal gesagt, dass mir die Pacers sehr viel Freude bereiten. Die haben natürlich seitdem jetzt ziemlich viel verloren und haben einen angeschlagenen Tyrese Halliburton, aber dafür haben sie jetzt gerade die Warriors geschlagen ohne Halliburton, weil Andrew Nembhard, der ich glaube an Nummer 31 oder so gepickt wurde, sich anschickt, sich ins Rookie of the Year Rennen mit einzuschalten, weil er vollkommen abgegangen ist. Der Kollege hat ja auch schon gegen die Lakers einen Game Winner versenkt und ist der gefällt mir gut. Dann, klar, Kings hatten wir drüber gesprochen. Das ist immer ein Tipp. Ich schaue immer noch gerne die Magic, die natürlich nicht gut sind, aber wo man halt irgendwie dann doch erkennen kann, dass da ein bisschen was entsteht. Momentan, vielleicht wäre momentan auch noch ein Tipp Killian Hayes.
Killian Hayes, okay.
Der rettet gerade so ein bisschen seine NBA-Karriere. Also hat momentan irgendwie, dadurch, dass jetzt Cade raus war, dass Ivy raus war, dadurch, dass beide raus sind, ist er halt nochmal irgendwie so in die Starting Five katapultiert worden. Und auf einmal kriegt er es hin, auf NBA-Niveau zu scoren, was vorher einfach wirklich das größte Problem war. Und er hat so ein paar andere Sachen, die halt einfach ziemlich nice sind. Also so sein Playmaking, auch seine Defense, wie schnell er das Spiel teilweise liest und so. Also da ist schon irgendwo ein ziemlich guter Spieler in ihm quasi versteckt. Das konnte er nur bisher irgendwie nicht abrufen und momentan sieht es aber besser aus. Das wäre einer.
Okay.
Josh Green habe ich dir auch schon mal nahegelegt, oder?
Den hast du mir auch schon mal nahegelegt. Wir hatten ja auch letztes Jahr den Mavs Bandwagon.
Stimmt.
Glaube ich.
Stimmt.
Bin mir nicht ganz sicher, genau. Da hatte ich ihn auch schon, da fand ich ihn auch schon ganz interessant. Aber ja, Josh Green, okay, ja, Pistons. Pistons haben ja den Heat auch, haben ja auch die Heat geschlagen. Sind die Heat ein Top-Team gerade? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen wir da später noch
drauf. Die Heat sind ein ultra komisches Team gerade.
Ja. Und von daher, Killian Hayes, okay. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, ich muss jetzt natürlich auch ein bisschen Shai gucken. Wie gesagt, ja. Ich habe auch letzte Woche schon gesagt, so mein eigenes Team macht mir gerade nur so überschaubar viel Spaß. Von daher ist es gut, wenn man so ein bisschen links und rechts mal gucken kann für die Freude am Basketball. Und ja, Tyrese Halliburton ist natürlich, könnte zu einem meiner absoluten Favoriten werden. Also Halliburton.
Ja.
Ist einfach ein sensationeller Spieler. Also genau mein Typ. Und Shai eben auch. Also du hast es ja gesagt, du hast es ja gewusst und hast es dann irgendwann geschafft, mich zu überzeugen. Und das stimmt. Das ist, diese Shiftiness und so ist.
Gorgeous Alexander, kann ich dazu nur sagen.
Ja. Gorgeous Alexander. Nur einziges Problem, dass er halt spielt, wo er spielt.
Das stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, er hat nächste Saison dann Chad Holmgren an seiner Seite. Da können die Thunder jetzt nichts dafür, dass er diese Saison halt den Kollegen das nicht stimmt. Hat. Und dann halt noch irgendwen, der wahrscheinlich auch ein gewisses Talent mitbringt, der irgendwie seinen Weg auf mysteriöse Art und Weise in dieses Team finden wird. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube, sie sind dann nicht so weit weg, wie das jetzt teilweise wirkt. Also ich meine, sie sind ja bisher in dieser Saison auch solide unterwegs. Sie sind ja, stehen ja bei 11-13. Gleiche Bilanz wie Washington. Ja, und die Knicks. Also es ist halt momentan
besser als die Bulls.
Zum Beispiel. Ich kann mir auch also gut vorstellen, dass es demnächst nicht mehr unbedingt so weitergeht, aber so, sie sind, ich glaube, das ist schon so ein Team, was in der Lage ist, durch ein, zwei weitere Stücke dann relativ schnell auch den nächsten Schritt zu machen. Und also wahrscheinlich erst nächste Saison. Aber ich finde es cool, dass Shai in dieser Saison so grundsätzlich jetzt langsam einfach Beachtung findet. Ich meine, es ist auch seine mit Abstand beste Saison. Er war letzte Saison und vorletzte Saison auch schon ein guter Spieler, aber halt noch nicht auf dem Niveau, wo er jetzt gerade ist. Und jetzt gerade, also auch dieses konstantes Scoring und so, das ist ja auch was, was jetzt irgendwie schon an vielen Stellen irgendwie mal thematisiert wurde und wo halt einfach festgestellt wurde, okay, der Typ ist wirklich einer der besten Spieler der Liga. Das ist jetzt nicht einfach nur einer, der irgendwie gute Zahlen bei einem gurkigen Team auflegt, sondern es ist wirklich eigentlich nicht möglich, den zu verteidigen. Und das ist schon ganz cool. Also ich bin gespannt, wie das aussehen wird, wenn der ein gutes Team an seiner Seite hat.
Da freue ich mich tatsächlich auch drauf. Und ich meine, man muss sagen, ein Vorteil ist halt auch von OKC generell, dass Lou dort ist. Und das hilft natürlich dann auch schon mal.
Das ist sehr richtig, ja.
Ja, ein billiger, mieser Witz.
Da warst du schon den ganzen Tag ganz giddy, oder?
So sieht's aus. Ja, mir fällt mir gar nicht ein.
Nee. Ich überlege jetzt schon seit einer ganzen Woche irgendein blödes Wortspiel mit Nembhard, habe ich dir ja gesagt. Und es fällt mir einfach nichts ein. Und der Typ wird aber immer besser. Das heißt, ich muss mir da irgendwas noch aneignen.
Also spätestens bis zur Rookie of the Year-Wahl brauchen wir noch irgendwas. Wobei, es wäre natürlich schon krass, wenn die Pacers Platz 1 und 2 beim Rookie of the Year-Rennen dann hätten am Ende. Ja. Gab es sowas schon mal? Also mit Mathurin und Nembhard? Aber
wahrscheinlich nicht. Also ich kann es dir nicht wirklich beantworten, aber es würde mich sehr wundern. Ich kann mich auf jeden Fall nicht an so einen Fall erinnern.
Ja, auch da sieht man wieder, man kann auch spät ein Juwel picken. Ich meine, gut, wir sind auch früh und es ist natürlich, er hat natürlich auch zwei. Und
Paolo ist immer noch eine Bankero. Okay, ich weiß, das war jetzt auch ziemlich schmutzig.
Das Niveau ist heute sehr hoch, was sehr schön ist, denn wir haben einiges vor. Wir müssen nämlich über Anthony Davis reden, weil auch dessen Niveau ist sehr hoch. Letzte Nacht musste er irgendwann raus, aber weil krank, zum Glück weil krank, nicht weil verletzt, nicht das Gute ist, dass er krank ist. Also ihr wisst schon, was ich meine.
Mir wird bei Spox schon wieder sehr, sehr direkt vorgeworfen, dass ich dafür verantwortlich bin wegen Spox-Fluch und so. Und dachte dann heute Morgen auch, ja komm, das kann nicht wahr sein. Weil ich das neulich mit den Kings auch geschafft habe und halt grundsätzlich schon oft geschafft habe. Aber egal, es ist Flu-like Symptoms. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Ich meine, man muss sagen, andere haben mit Flu-like Symptoms auch schon Finals-Spiele entschieden, ne? Und haben sich nicht nach 8 Minuten verabschiedet. Aber damals war die Menschheit, der Mensch an sich und auch vor allem Basketball halt auch noch viel, viel härter.
Da waren die Bäume noch aus Holz, ne?
So ist es. Und heute ist ja alles eher so Plastik und verweichlicht und Cupcakes.
Das ist halt das Problem mit der heutigen Zeit.
Sozusagen. Ja. Das Einzige. Und größte, weil wenn es das Einzige ist, ist auch klar. Egal, wir kommen heute, Davis, genau. Wir sprechen über Anthony Davis, weil Davis gut und heißt auch gleichzeitig, dass die Lakers gut sind. Weniger gut läuft es bei den Hawks insgesamt. Und dann gab es ja noch dieses kleine, Problemchen mit Trae Young. Problemchen, keine Ahnung, was es ist. Gab eine Meldung von Shams Charania und Sam Amick von The Athletic, dass es da zu atmosphärischen Störungen kam zwischen Young und Nate McMillan. Da sprechen wir drüber. Und dann kehren die willkürlichen Gedanken zurück. Mal gucken, was uns so im Verlauf der vergangenen Woche aufgefallen ist. Und mal gucken, was der andere dazu sagt, beziehungsweise was Ole zu meinen Gedanken sagt. Und dann hat Ole noch ein kleines Schmankerl für euch so zum Rausgehen, ne?
Ist korrekt. Ich habe mit dem Kollegen Len Werle über den momentanen Stand quasi im MVP-Rennen gesprochen. Das ist dann quasi der Rausschmeißer dieser Folge, was auch geil ist, das Rausschmeißer zu nennen, weil es am Ende, glaube ich, eine 50-minütige Diskussion oder so geworden ist. Aber wie ihr wisst, gibt's immer die Möglichkeit, bei Themen sich ein bisschen zu verquatschen. Und dieses Thema ist dafür ganz gut geeignet, grundsätzlich, würde ich sagen. Deswegen, das kommt dann quasi im zweiten Teil dieser Folge.
Genau. Vielleicht ist auch das, was wir jetzt machen, nur ein schneller Appetizer. Und am Ende kommt der Hauptgang ausführlich und so.
Ne? Ja, mal gucken. Also je nachdem, wie viele Gedanken du gesammelt hast.
Viele. Du weißt ja, mein Kopf hat ohne Leine rennt er mir davon oder so. Egal.
Du weißt die Folge auf jeden Fall später an dich wie Dylan bei Making the Band damals. Who are the 5 greatest rappers in the world? Dylan. Ne? So, das erwarte ich ungefähr heute von dir.
Okay, was genau muss ich mir jetzt anschauen, um das zu verstehen?
Also, Chappelle Show, hallo? Making the Band? Das ist mich einer der besten Skits ever von Chappelle. Also, das solltest du dir schon wirklich unbedingt angucken.
Okay, okay.
Allein schon seine Version von Puff Daddy ist einfach nur unfassbar.
Da haben wir noch einen Tipp.
Ja, ja, das ist noch ein wichtigerer Tipp als Shai Gilgeous-Alexander, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also Ole versorgt mich quasi mit allem, was ich so brauche, genau. Und wir, pass auf, Übergang, Wahnsinn, wir versorgen euch auch gern mit Extra-Content. Zum Beispiel sowas, was Ole und Len gemacht haben, bekommt ihr normalerweise auf unserer Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit, richtig, könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr denkt, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. An dieser Stelle bedanken wir uns auch natürlich wie immer recht herzlich bei allen, die das schon tun. Und wie gesagt, dafür gibt's extra Content, zum Beispiel eben, ja, mal extra Folgen. Wir sprechen über einzelne Spiele, der Sehtest, Tyrese Halliburton war da, eventuell kommt mal Shai Gilgeous-Alexander. Demnächst gibt's da auch noch eine kleine Ankündigung, also von daher schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in das Gespräch über den Kollegen Anthony Davis, der, ja, ganz interessant eigentlich so den Verlauf oder seine Geschichte so im Laufe der Saison bis jetzt, weil wir hatten ja die ersten 11 Spiele der Lakers, in denen halt gar nichts ging, er auch teilweise verletzt aussah, aber nicht ganz fit aussah, sich immer wieder an den Rücken gegriffen hat und man hat schon so gefragt, so, Anthony Davis, wie gut ist der denn noch? Ist das jetzt der Davis, den wir so sehen? Der Wurf kam natürlich immer noch nicht und es gab dann schon dieses Halbgerücht, dass die Lakers sich eventuell Trade-Angebote anhören würden und ob er bleibt und dann gab es schon Überlegungen, wo er denn hingehen könnte und was es denn bräuchte, weil wie viel will man denn für Anthony Davis noch abgeben, weil man weiß ja gar nicht, Anthony Davis ist immer verletzt und überhaupt und wie gut ist er denn noch, wenn er nicht verletzt ist und so. Ja, und jetzt haben wir halt so die letzten 10 Spiele der Lakers, in denen die Lakers, also vor dem Cavs-Spiel, weil das Cavs-Spiel müssen wir so ein bisschen ausklammern, wie gesagt, 8 Minuten gespielt, hatte wohl leichtes Fieber, ist dann auch raus, weil sich einfach nicht so gefühlt hat. Man hat es auch, finde ich, gemerkt am Anfang, dass die Lakers auch anders gespielt haben mit ihm auf dem Feld, als sie es normalerweise tun, so in letzter Zeit. Genau, aber in diesen 10 Spielen davor, also die Lakers bei 8-2 gewesen, klar, haben wir auch schon gesagt, gab Spiele gegen, also mehrmals gegen die Spurs gespielt und gegen Teams, die nicht unbedingt gewinnen wollten. Allerdings haben sie dann auch gegen die Bucks gewonnen und da hat Davis ordentlich einen aufgelegt, hat in diesen 10 Spielen 35,3 Punkte gemacht, 15,6 Rebounds geholt, 2,9 Blocks, 64,8% aus dem Feld, 45,5% seiner Dreier, aber eigentlich kaum noch einen Dreier genommen, 88% Freiwürfe. War generell einfach unfassbar gut unterwegs und ja, du hast ja schon gesagt, der Spox-Fluch beinhaltet, dass du einen Text geschrieben hast über einen Spieler oder ein Team, bei dem es gerade läuft und du im Endeffekt eigentlich nur dafür sorgen wolltest, dass du dir mal wieder ein bisschen einholst, dass da keiner irgendwie zu sehr abhebt im Laufe der Saison und dann sein Ziel aus den Augen verliert. Was hast du denn ausgemacht bei Davis so in den letzten Spielen? Was hat sich denn so verändert, dass auf einmal nicht nur er halt einfach so dominiert, wie man es schon lange nicht mehr gesehen hat und gleichzeitig eben auch die Lakers wieder ein bisschen in die Spur gefunden haben?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, sind sie einfach zu dem Schluss gekommen, okay, das ist jetzt gerade halt einfach das mit Abstand Beste, was wir machen können, ihn irgendwie, also die Offense wirklich sehr auf ihn auszurichten, also auf diese Stärke, die er einfach hat und ihn halt, ja, zu featuren in quasi fast jedem Angriff, also es gibt zwar dann auch immer noch manchmal Spiele, also beispielsweise das gegen die Pacers, da hat er im letzten Viertel kaum den Ball berührt. Da dachte ich auch so, hey Lakers, ihr habt doch eigentlich was gefunden. Warum habt ihr es jetzt wieder vergessen? Aber überwiegend war es halt über die letzten Wochen wirklich anders. Also dass es halt eher war, okay, Davis wird eigentlich permanent gesucht, wird permanent gefüttert und wird aber auch auf gute Arten und Weisen in Szene gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich so ein bisschen gewandelt hat im Sinne von, dass sie das jetzt besser vorbereiten, wie sie ihn halt in gute Positionen bringen. Also, dass sich auch so die Chemie gerade zwischen ihm und Westbrook und auch zwischen ihm und LeBron und so, dass das jetzt an einem Punkt ist, wo sie einfach ziemlich genau wissen, in welchen Spots er den Ball braucht und wie er dann dominieren kann. Und dann, und das ist vielleicht der wichtigste Faktor, es ist bei Davis halt auch, glaube ich, so ein bisschen ein Mindset-Ding. Also, ich meine, ich habe da über die letzten Jahre mit meinem Bruder ja auch öfter mal drüber gesprochen, weil er ja auch von Zeit zu Zeit sich mal ein bisschen hat frustrieren lassen von der Spielweise von Davis, weil es halt, er hat so diese Phasen gehabt, wo er irgendwie relativ viel am Korb gemacht hat und das so ein bisschen, also sich darüber quasi ins Spiel reingefühlt hat und dann meistens auch ziemlich gute Spiele hatte. Und er hatte aber halt auch so Phasen, wo es halt sehr Jumper-lastig war und wo es halt auch manchmal, das mag vielleicht auch teilweise dann mit irgendwie leichten Verletzungen oder so zu tun haben, oder wo es halt manchmal dieses, okay, ich kann nicht tief Position beziehen, ich werde eher so ein bisschen rausgeschoben, na okay, dann nehme ich halt einen Jumper, statt so, wie es jetzt gerade ist, zu sagen, okay, der hat mich jetzt rausgeschoben, scheiß drauf, ich will aber trotzdem zum Korb und dann komme ich auch zum Korb. Mhm. Und im Moment ist es halt irgendwie so, ich glaube, es ist halt einfach so eine, ja, neue Aggressivität, die er da irgendwie gefunden hat und die er halt jetzt auch einfach mal konstanter, als zumindest ich mich daran erinnern kann, über die letzten Jahre umsetzt. Das ist halt, heißt, okay, das Erste und Wichtigste, worum es für mich jetzt irgendwie geht, ist, dass ich in Korbnähe irgendwie dominiere, dass ich halt versuche, mein Matchup zu attackieren, dass ich halt dadurch auch dann viele Freiwürfe ziehe. Also das ist ja auch echt ein wichtiger Faktor jetzt bei der Dominanz, die er über die letzten Wochen hat, dass da wirklich viele Spiele dabei waren, in denen er dann 14, 15, 16 Mal irgendwie an die Linie gegangen ist und so. Und das ist halt einfach eine Form von Aggressivität, die wir von ihm über einen längeren Zeitraum einfach so nicht gesehen haben. Und ich finde, es ist auch dadurch eine andere Art von Dominanz, als es jetzt beispielsweise in der Bubble war, wo er ja auch irgendwie so diese Dominanz am Korb hatte, aber er war da halt auch auf einmal für eine kurze Zeit so einer der besten Jumpshooter, die es je gegeben hat. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber war halt gut. Also hat in der Zeit ja 50% seiner langen Zweier irgendwie getroffen, hat 38% von draußen getroffen, bei auch einem höheren Volumen als jetzt. Und das war halt etwas, was er danach nicht bestätigen konnte. Ich glaube, dieses, wenn der Körper mitmacht, dieses Dominieren am Korb, was er jetzt gerade macht, das denke ich halt ist eher, also das kann er eher konservieren als dieses, okay, ich habe jetzt eine richtig heiße Shooting-Phase. Und ich meine, auch, also der Wurf war jetzt über die letzten Spiele auch besser, auf jeden Fall. Also beispielsweise gegen die Bucks war er aus der Mitteldistanz auch automatisch. Also das war schon auch ein Teil davon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er davon getragen wird. Sondern ich habe das Gefühl, er wird davon getragen, dass er halt wirklich in Korbnähe einfach unfassbar dominant ist. Und diese ganzen Attribute, die er da vereint, das ist ja auch fast einzigartig, ne? Also so der Touch, den er hat, die Länge, die Athletik, auch die Schnelligkeit und die Post-Moves und so, das hat sonst halt Giannis, ne, von der Kombination her. Mhm. Aber sonst hat das ja eigentlich keiner. Und das ist dann halt schon auch einfach eine ziemlich krasse Waffe. Und die Lakers, ja, setzen ihn da gut in Szene. Ich finde es auch ganz interessant, dass sie jetzt halt, ich habe das Gefühl, sie verstehen langsam ein bisschen, was für ein Team sie sind. Weil eigentlich sind sie Team Rim Pressure. Sie sind nicht Team, wir haben Spacing oder irgendwas, sondern eher, wir können eigentlich permanent Druck auf den Korb ausüben. Weil du hast mit LeBron, also, ja, wahrscheinlich so den Rim Pressure Spieler der letzten 20 Jahre. Also gut, ja. Momentan ist es vielleicht eher Giannis, aber LeBron ist ja auch immer noch jemand, der halt den Weg zum Korb sucht und findet. Und das ist ja auch die Stärke von Westbrook eigentlich. So, und ich finde Westbrook im Moment teilweise, also in dem Bucks-Spiel, was der da Playmaking-mäßig abgeliefert hat, war überragend gut. Mhm. Also das findet sich irgendwie langsam so ein bisschen mehr. Und sie haben das irgendwie realisiert. Sie laufen dadurch jetzt nicht unbedingt irgendwie, so wie das halt viele Teams machen, so hohe Pick-and-Rolls irgendwie auf Höhe der Dreierlinie oder so, sondern sie machen das halt irgendwie alles schon ein bisschen weiter unten. Da hat Nekias Duncan von Basketball News auch einen ganz interessanten Artikel drüber geschrieben, halt über so dieses Pick-and-Roll quasi innerhalb der Dreierlinie, wo Davis dann der Screener ist und irgendwie den Block stellt eigentlich schon so am Zonenrand teilweise, sodass halt er und der ballführende Spieler, was dann halt meistens Westbrook oder LeBron ist, dass halt beide schon quasi relativ in Korbnähe sind, wo das dann dazu führt, dass halt es schwer ist, da irgendwie auszuhelfen, wo halt Switching eigentlich keine Option ist, weil du ja Davis dann auch nicht unbedingt von einem kleinen Spieler verteidigt sehen willst und so, wo halt einfach Vorteile entstehen. Und das ist kräftezehrend, deswegen bin ich halt natürlich wie immer bei Davis auch gespannt, wie lange das irgendwie so geht, aber so für den Moment ist es einfach wirklich sehr kompliziert, das irgendwie zu verteidigen. Und es ist halt, also bringt ihn auf eine Art und Weise in Positionen, dass er halt einfach wirklich seine Fähigkeiten richtig krass zur Geltung bringen kann. Und ja, es ist überragend, was er im Moment spielt, muss man echt ganz klar sagen.
Ja, ich finde es ganz interessant, was du vorher gesagt hast, dass er eben halt so, dass der Jump, der Wurf nicht das entscheidende Ding ist. Und das fand ich jetzt auch gegen Milwaukee zum Beispiel. Also ich habe so das Gefühl, die Sicherheit kommt quasi durch das, was er am Ring macht und der Rhythmus. Und dann hast du halt solche Momente wie gegen Milwaukee, in denen er dann halt irgendwie die schwierigen Midrange-Jumper, die eigentlich gut verteidigt sind, trifft oder auch im Rückwärtsfallen trifft, ein Fadeaway trifft oder so. Und das wie du sagst, ich glaube, das ist halt so das Entscheidende, dass das halt eben nicht, dieser Satz, wenn Davis, wenn der Wurf wieder fällt, aber wir wissen nicht, dass er wieder fällt, was oder ob er wieder fällt, wie er wieder fallen wird. Was wir wissen ist, dass Davis eben alles, was du angesprochen hast, dass er das halt, wenn der Körper mitmacht, ist natürlich auch wieder ein Wenn, aber grundsätzlich, wenn er fit Basketball spielt, dass er das eigentlich immer machen kann, so mehr oder weniger. Und wie du sagst, ich finde auch ganz interessant, dass die Lakers da eben irgendwie jetzt auch ja so eine Identität gefunden haben. Auch so dieses Versprechen, dass LeBron, ja, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass LeBron vor der Saison gegeben hat, dass sie die Offense durch Davis laufen, ist auch wirklich so. Ich finde auch krass, wie er halt einfach, wie man sieht, dass er einfach in jedem Angriff, also er ist halt als Pickster in jedem Angriff irgendwie involviert. Und Jovan Buha von The Athletic hat da ja auch einen langen Artikel geschrieben und hat da auch mal die Pick-Stats von Davis rausgesucht und so die ersten 11 Spiele mit den 10 Spielen danach dann irgendwie verglichen. Und er setzt halt quasi seit diesem Run setzt er fast 20 Picks mehr als in den ersten 11 Spielen pro Spiel. Und das, also man sieht's und es ist dann aber auch nochmal, ich meine, es ist dann schon auch nochmal eine Nummer. Also es sind dann, keine Ahnung, wenn man es ganz extrem ausformulieren will, ist es fast doppelt so viel im Endeffekt. Mhm. Und ja, und ich finde auch so, es ist halt auch, ich meine, du hast die tiefen Picks angesprochen. Ich finde schon, dass er auch noch hoch, dass sie es hoch machen, aber das muss nicht unbedingt das Ende der Possession sein. Aber er ist auf jeden Fall direkt mit drin. Und dann geht's schon mal so los und dann vielleicht dann nochmal hin. Und es ist halt so dieses, ja, die Offense läuft durch ihn. Und da diese Aggressivität, die du angesprochen hast, rundet es dann irgendwie ab. Und Westbrook finde ich halt auch, also du hast ihn angesprochen, die hat es mir auch rausgeschrieben. Ich finde es halt schon, wenn er so spielt wie Milwaukee und dann diese Pass-First-Mentalität so ein bisschen hat. Also attackieren und dann daraus aus seiner Dynamik, die er immer noch mitbringt, dann seine Mitspieler suchen und das dann von der Bank, finde ich schon ganz interessant. Zumal haben ja auch schon viele gesagt, dass er, wenn er von der Bank kommt, dann hat natürlich auch so teilweise, wenn er nicht mit Davis spielt, nicht mit LeBron spielt oder nur mit einem von beiden spielt, gerade mit Davis, dann durchaus auch öfter mal den Ball haben kann und sein Ding durchziehen kann. Und das ist halt so dieses, dann auch seinen Rhythmus finden kann. Und da, ja, die Lakers haben da irgendwas gefunden. Trotzdem, oder was heißt trotzdem? Gleichzeitig eigentlich eher. Also klar, Davis wird fit, alles wunderbar. Wie schätzt du es denn ein, wie viel sie gefunden haben? Ich finde zum Beispiel halt dieses Guard-Play ist halt immer noch ja sehr wackelig. Also keine Ahnung, Beverly spielt eine ganz schwache Saison bis jetzt. Der Dreier fällt nicht. Es ist eher so ein bisschen so dieses Gefühl, dann spielt man Troy Brown Jr. und weiß ich habe meine eigene Troy Brown Jr. Experience gehabt. Es ist halt immer so ein bisschen, man erwartet sich eigentlich, da könnte mehr gehen und dann gibt es manchmal so einen kleinen Sneak Peek oder man hofft, dass es ein Sneak Peek ist und dass dann noch mehr kommt und dann hast du aber wieder so ein paar Spiele, in denen nichts ist. Und ja, also ich finde, gerade auf den kleinen Positionen hast du halt immer noch sehr, sehr wenig, worauf du dich verlassen kannst. Jetzt nehmen wir mal an, die Lakers würden noch einen kleineren bis mittelgroßen Trade einfädeln und wir nehmen an, dass das, was wir jetzt gerade sehen, die letzten 10 Spiele, die Blaupause für den Rest der Saison ist und dass Davis auch mehr oder weniger fit bleibt. Mehr oder weniger, also keine Ahnung, hin und wieder ausfallen, denke ich, wird das schon. Könnte ich mir vorstellen. Aber nehmen wir mal an, das ist so die Grundvoraussetzung. Wie schätzt du die Lakers dann ein? Auch mit Blick auf den relativ komplizierten Stretch, den sie jetzt haben.
Finde ich schwer zu sagen, weil es momentan schon wirklich sehr, sehr von dieser Dominanz von Davis natürlich abhängt. Also sowohl offensiv als auch defensiv, wo er halt auch der Unterschiedsspieler ist und der das irgendwie alles irgendwie so ein bisschen zusammenhalten muss. Idealerweise, also das hatte ich in dem Artikel ja auch geschrieben, idealerweise wäre das, was er gerade machen muss und wie viel sie von ihm verlangen, idealerweise wäre das halt in den Playoffs der Fall und nicht halt früh in der Regular Season, weil man halt denkt, okay, da ist noch ziemlich viel zu machen und wir wollen unsere Körner nicht jetzt schon verschießen sozusagen. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube so diese Spielweise, die sie gerade durchsetzen, die ist schon wirklich schwer zu verteidigen. Das ist eine gute Kombination. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir schaffen das nicht, irgendwelche Riesendeals zu machen, aber wir holen beispielsweise zumindest noch irgendwie ein oder zwei stabile Schützen mit rein oder so und geben dafür nicht alles ab, aber geben halt ein bisschen was ab oder so. Dann ist das ja noch schwerer zu verteidigen, weil dann kannst du halt relativ leicht auch noch mehr Platz schaffen für Davis und LeBron vor allem. Und dann ist diese Kombination offensiv ja schon sehr gut. Aber gleichzeitig, es ist halt auch wirklich davon abhängig, dass Davis das über einen längeren Zeitraum machen kann. Und da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Und ja, für, also um jetzt wirklich irgendwie so Richtung richtig starkes Team zu kommen, ich weiß nicht, da muss, glaube ich, bei den Lakers trotzdem immer noch ein bisschen mehr passieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn bei denen?
Ähnlich. Ich frage mich halt immer, okay, was ist sozusagen der Peak für die Lakers oder wie hoch, wie weit können LeBron und Davis die Lakers noch führen? Das ist, also Davis, finde ich, sieht man gerade, wenn es optimal läuft. Keine Ahnung, ich kann LeBron irgendwie nicht mehr einschätzen. Das ist so ein bisschen eins. Also er ist natürlich immer noch wahnsinnig gut, aber also wie gut, der wie viel beste Spieler ist LeBron in der Playoff-Serie? Oder wäre LeBron in der Playoff-Serie? Das ist für mich irgendwie so, das, und ich sage das nicht, weil ich jetzt sage, LeBron ist maximal fünf bester Spieler, sondern es ist einfach, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Und ich glaube schon, dass ich das Ding, okay, er kann vielleicht auch nochmal ein paar Spiele, er kann nochmal ein paar Spiele dominieren, wäre zum Beispiel eine Sache, die mich nicht überraschen würde. Gleichzeitig gibt es vielleicht mittlerweile schon, ja, Coverages, mit denen er vielleicht mehr Probleme hat als früher, einfach halt aufgrund von 20 Jahren NBA und des Alters. Und deshalb ist das so ein bisschen mein Fragezeichen. Ich glaube, die, was du angesprochen hast, diese Baustelle, dass halt nahezu kein Spacing oder wahnsinnig wenig Spacing da ist, dass, und vor allem kein verlässliches Spacing. Also es kann schon sein, dass in einem Spiel mal was wirklich gut läuft. Also ich meine, Lonnie Walker zum Beispiel, finde ich, spielt eigentlich eine ziemlich gute Saison und gegen Milwaukee war er ja also aus allen Lagen mehr oder weniger heiß. Aber dieses Verlässliche, wo du sagst, okay, die Lakers, das bekommen die Lakers von ihren Rollenspielern, das finde ich halt sehr, sehr schwer irgendwie einzuschätzen. Und da, ja, deshalb, wie du sagst, verlässliche Schützen würden auf jeden Fall helfen. So die Idee, Davis halt jetzt größtenteils einfach als Center spielen zu lassen, ist, glaube ich, schon gut. Aber vielleicht dann auch, ja, was macht es mit seinen Kräften dann hinten raus? Was macht es mit seinem Körper hinten raus, ist natürlich die Frage. Aber für mich ist auch echt so ein bisschen die Frage, okay, wie viel beste Spieler kann LeBron noch in der Playoff-Serie sein? Ohne, dass ich dafür eine Antwort habe.
Da würde ich dazu tendieren, er kann der beste Spieler in der Playoff-Serie sein, gegen fast alle Teams. Ich glaube, dass das, also dieses Vertrauen habe ich irgendwie schon noch. Ich sehe eher das Problem, dass man halt da hinkommen muss und dass das halt nicht wie früher möglich ist, dass LeBron sich dafür halt quasi so ein bisschen zurücknimmt und dann ausgeruht in die Playoffs reingehen kann. Ich glaube, das ist halt einfach ein relativ großes Problem. Und deswegen kommen wir vielleicht an dieses Idealszenario gar nicht mehr ran. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Und auch dieses, wie der Schedule jetzt halt meistens dann auch in den Playoffs ist, dass halt jeden zweiten Tag irgendwie gespielt wird, das kommt ihm, glaube ich, auch nicht unbedingt entgegen. Also, weil man halt, wenn er quasi jeden Tag so seine Peak-Performance abrufen muss und so, ich weiß nicht, inwieweit das noch in jedem Alter, an jedem Tag irgendwie möglich ist.
Ja, ich glaube, genau das ist auch so ein Ding, was bei mir dann auch so mit reinspielt, also halt der Gesamtkontext. Also so, die Saison ist jetzt gelaufen, bis jetzt gelaufen, wie sie gelaufen ist. Das heißt, du läufst schon mal hinterher. Das heißt eben, wie du sagst, du hast jetzt nicht diese Pausen, die du dir normalerweise vielleicht mal nehmen würdest, weil, ja, also sonst ist entweder Play-in oder gar nichts, weil du halt einfach schon ein bisschen hinterherläufst. Und dann eben, wie gesagt, dann kommst du in eine Playoff-Serie. Du hast es ja angesprochen, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Und dann, deswegen meine ich, also wie in einer realistischen Playoff-Serie, wie viel spielen kann er der wie viel beste Spieler sein? Und wie gesagt, ich habe das nicht gesagt, um zu sagen, ja, eben LeBron ist nicht mehr so gut und er kann nicht mehr der beste Spieler
sein. Was? Nur
so,
ist LeBron Slender?
Ja, jetzt haben wir es. Washed King. Nee, aber jetzt genau, aber an welchem Punkt oder wie kann es in einer realistischen Playoff-Serie aussehen? Und ja, da bin ich sehr gespannt. Und dann eben, wie man weiß eben nicht, wie das Team sich noch entwickelt, rein personell im Laufe der Saison.
So, mal gucken. Ja, richtig zufrieden können sie eigentlich beim Supporting Cast fast nur mit Austin Reeves und Lonnie Walker sein. Zumindest so was meine Eindrücke sind. Sonst ist es wirklich sehr, sehr wechselhaft. Gerade bei Dennis Schröder habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwie noch nicht so ganz klar ist, wie sie ihn einsetzen wollen, weil er bisher halt irgendwie eine Usage Rate von 10% hat oder so, die Richtung PJ Tucker fast schon geht. Also der hat wirklich keinen großen Einfluss momentan auf die Offensive. Sie haben aber vielleicht auch gerade einfach ein bisschen zu viele Guards da rumlaufen. Ne? Also Beverly hast du angesprochen, das ist halt schon einigermaßen katastrophal, was der in dieser Saison spielt. Zumal er auch defensiv bisher nicht gut ist. Also das war jetzt bisher nicht unbedingt eine Home-Run-Verpflichtung, kann man auf jeden Fall so sagen.
Ja, konnte man so aber auch nicht erwarten. Also dass es wirklich so läuft jetzt. Also
Nee, absolut nicht. Also ich dachte ja auch, das wäre schon sinnvoll, so jemanden da reinzuholen. Ja. Aber dass er dann so spielt, das ist schon schwierig.
Ich meine, wir haben ja noch ein paar Spiele. Was wir im Laufe der Saison immer wieder lernen, ist, dass abschließende Urteile nach x Spielen nicht immer Sinn ergeben, weil du ja, weil sich gewisse Dinge ändern. Also, wie gesagt, wir sprechen ja jetzt auch anders über die Lakers, als wir es noch vor 2 Wochen getan haben. Und auch über Davis.
Ja, absolut.
Sollen wir damit ein abschließendes Urteil über Trae Young fällen?
Ja, unbedingt.
Weil das war natürlich eine der größeren Stories des Wochenendes. Ich habe es vorher schon gesagt, Shams Charania und Sam Amick von The Athletic hatten ein Stück draußen, dass es am Freitag haben die Hawks gegen die Nuggets gespielt, haben auch gewonnen am Ende. Und vor diesem Spiel hat Young hat Schulterprobleme, hat sich da behandeln lassen und Nate McMillan soll ihn gefragt haben, ob er denn am Shootaround teilnehmen will, dann weiter Treatment bekommen will und dann schauen will, ob er spielen kann. Trae hat dann gesagt, er wird sich lieber auf die Behandlung fokussieren, nicht beim Shootaround mitmachen und dann später entscheiden, ob er spielt. Dann soll Nate McMillan gesagt haben, was, kein Shootaround? Also entweder von der Bank kommen oder gar nicht kommen. Dann hat Young gesagt, gut, Coach, dann gar nicht und war nicht beim Spiel. Und das soll so ein bisschen, war Quintessenz des Artikels auch so ein bisschen, ja, stellvertretend für diese, ja, interne Problematiken bei den Hawks sein. Es soll wohl schon mehrere Team-Meetings gegeben haben dieses Jahr. Einige innerhalb der Organisation sollen den Leadership-Stil von Young in Frage stellen. Sam Amick war dann auch nochmal im Real Ones Podcast von Roger Bell und Logan Murdoch. Hat dann nochmal gesagt, es ist so ein Mikrokosmos eines, ja, von größeren Problemen bei den Hawks und er ging dann auch so weit, um zu sagen, hey, also wenn er denkt, dass wenn seine Mitspieler sich entscheiden müssen zwischen McMillan und Young, dass er dann, dass sie eher McMillans Seite nehmen würden, aber es sei jetzt nichts, was man nicht fixen könnte und ja, so ein bisschen das Ding und dann haben sich mittlerweile auch Young und McMillan dazu geäußert. Young hat gesagt, es sei schwer für Leute einzuschätzen, was wirklich Sache sei, die Situation nicht wirklich kennen. Er findet es natürlich schade, dass was nach draußen gegangen ist und es sei halt privat, eine private Angelegenheit, die da irgendwie publik gemacht wurde und das sei traurig und wenn es intern geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so groß gewesen. Und McMillan hat auch nochmal gesagt, eine Sache, auf die er besonders eingehen will, ist, dass er nicht gesagt hat, dass Trae oder nicht Trae zur Wahl gestellt hat, nicht beim Spiel zu erscheinen, weil er nie einem Spieler sagen würde, dass er nicht zum Spiel kommen soll. Also das war nochmal so ein Fakt. Er hat auch gesagt, es war irgendwie Missverständnis, Miscommunication und so. Ja, ich finde sowas immer wahnsinnig schwierig, weil es halt echt sehr, sehr viel Hörensagen ist und sehr, sehr, ich meine, klar, man kennt Shams, der ja relativ gut vernetzt ist und dann, ja, denkt man, dass da vielleicht ein bisschen mehr dran sei. Kannst du dir auch vorstellen, dass da was aufgeblasen wird und mehr draus gemacht wird, als es eigentlich ist? Oder denkst du nach allem, was du jetzt so gehört hast von allen Beteiligten, auch eben von den Reportern, plus, weil du auch gesagt hast, wenn Dinge nach außen getragen werden in der NBA, ist es ja oft, steckt da ja auch so ein bisschen Kalkül dahinter von dem Personenkreis, der es nach außen trägt. Was machst du so ein bisschen aus der ganzen Geschichte?
Ich glaube, es ist halt dadurch einfach eine etwas interessante Situation, weil es halt die Hawks sind und die halt da schon eine gewisse Historie mit haben. Also ich glaube eigentlich, dass diese Geschichte jetzt zwischen Trae und McMillan, ich glaube nicht, dass das irgendwas Weltbewegendes sein muss eigentlich. Ich glaube auch, dass das wahrscheinlich schon öfter mal irgendwie vorkommen kann und dann ist man vielleicht irgendwie kurz sauer und dann ist es aber auch erledigt oder so. Das Ding ist halt einfach nur, dass es nach außen gedrungen ist, glaube ich, ein Problem. Und es ist halt auch nicht das erste Mal, dass sowas nach außen dringt bei den Hawks, sondern das ist über die letzten Jahre halt immer wieder passiert. Also mit irgendwelchen Geschichten über Team-Meetings, mit irgendwelchen Geschichten über Trae hasst Lloyd Pierce oder auch Trae hasst McMillan. Ne? Es gab es ja auch durchaus schon letzte Saison. Das war ja letzte Saison auch alles andere als eine ruhige, angenehme Fahrt durch die Spielzeit, die Hawks hatten. Sondern es gibt ja immer wieder solche Geschichten. Und ich glaube, das ist halt einfach der Grund, weshalb ich da denke, selbst wenn diese eine Geschichte jetzt vielleicht nicht riesengroß ist, spricht es schon irgendwie dafür, dass da insgesamt halt so diese Kultur in der Organisation vielleicht einfach nicht da ist, wo sie sein sollte. Was ich jetzt dann auch nicht irgendwie nur an einer Person festmachen würde oder so, aber was halt auf mich schon so ein bisschen der Eindruck ist. Und ich find's irgendwie schade und auch ein bisschen irritierend, weil ich eigentlich mal dachte, das ist jetzt vielleicht die Saison, wo wir über die Hawks einfach nur so als Basketballteam sprechen könnten. Also weil sie sind zwar sportlich jetzt noch nicht irgendwie, so jetzt sind sie nicht Contender-Status oder so, aber sie sind ja eigentlich ganz solide unterwegs und sie haben zwar ein paar Sachen, die mich irgendwie so ein bisschen verwirren, also gerade was so diese offensive Wurfauswahl vor allem angeht und auch was so ein paar andere Sachen angeht, wie sie spielen, aber gleichzeitig denke ich auch schon, eigentlich könnte sich das ja in eine ganz gute Richtung bewegen und so diese Murray-Verpflichtung, das macht sie defensiv ein bisschen besser, Capella ist wieder besser, so sie haben eigentlich, wenn sie ihre Offense ein bisschen in den Griff kriegen, einen ganz guten Weg dahin, einen auf beiden Seiten des Feldes gutes Team zu sein und nicht wie letzte Saison, wo sie die zweitbeste Offense und die zweitschlechteste Defense hatten und damit eigentlich alles gesagt war. Also eigentlich wäre jetzt ja quasi der Weg geebnet, um quasi ein richtig ernstzunehmendes Team wieder zu werden. Und trotzdem reden wir jetzt halt wieder über solche Sachen und über John Collins. Ja, der wird jetzt auch demnächst wieder getradet oder auch nicht, aber auf jeden Fall reden wir schon wieder drüber seit Monaten. Und ja. Keine Ahnung, jetzt stellen wir wieder Trey in Frage. Aber auch nicht nur sportlich, also es geht nicht nur darum, dass er defensiv einfach eine Katastrophe ist, die nicht besser wird, sondern es geht jetzt auch darum, ist er vielleicht ein Arsch und mögen er und der Coach sich vielleicht nicht, was dann der nächste Coach wäre, mit dem es halt irgendwie nicht funktioniert. Und ja, irgendwie ist es jetzt halt einfach wieder so eine Hawks-Geschichte, irgendwie, kurz gesagt. Es ist irgendwie stehen sie sich immer wieder ein bisschen selbst im Weg, habe ich das Gefühl.
Es wirkt ein bisschen so. Ich finde es halt immer wahnsinnig schwierig, weil man halt immer so, also man bekommt ja nichts Dynamisches mit. Man bekommt immer so sozusagen so abgeschlossene Zitate mit oder es reiht sich sozusagen Storyline an Storyline. Also wie gesagt, der Bericht kommt raus, man liest was, dann gibt es eine Reaktion drauf, dann gibt es nochmal eine Reaktion drauf und man bekommt nie so mit, wie Dinge wirklich im Endeffekt zusammenhängen und wie die Dynamik dann innerhalb der Organisation ist. Und deswegen finde ich es immer wahnsinnig schwierig, das dann von außen einzuschätzen, gerade auch, weil man eben nicht weiß, woher kommt es jetzt, also wer hat es nach außen getragen, warum passiert es bei den Hawks immer, also regelmäßig. Was ist die Agenda? Kommt allein schon, dass man nicht weiß, ob es jetzt aus dem Mannschaftskreis kommt oder ob es aus dem Front Office kommt oder, also, das sind ja immer, ja, ist ja auch schon ein entscheidender Faktor. Und dadurch finde ich es halt wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, weil ja menschliche Beziehungen, dynamische Beziehungen sind und eben nicht so abgeschlossene Einzelfälle sind. Deswegen, ja, man spricht dann immer weiter und dann kommt noch irgendwie was dazu. Und deswegen, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie du sagst, also ob sie es halt, entscheidend ist doch am Ende wahrscheinlich auch, ob sie es halt sportlich irgendwie zusammengerissen bekommen, weil wenn so in dem Moment, in dem das dann, also so läuft wie am Anfang der Saison, wenn es über einen längeren Zeitraum so laufen kann, dann ist, glaube ich auch, sollten dann irgendwie persönliche Probleme vorhanden sein, kann man die auch eher hinten anstellen, wenn man sagt, okay, wir kriegen es hin. Klar, wenn Probleme persönlicher Natur da sind, ist es wahrscheinlich auch schwieriger, sich dann sportlich zusammenzureißen. Also beziehungsweise dann ist vielleicht da der Weg ein bisschen länger, als er wäre, wenn man sich blendend versteht. Es gab aber auch schon Teams, die sich überhaupt nicht verstanden haben. Da haben wir auch schon, und trotzdem erfolgreich waren, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich finde die Hawks, wie du sagst, halt als Team sportlich halt wirklich interessant. Also durch den Murray-Trade auch Leute wie Okongwu oder sowas oder Hunter. Und da ist halt eigentlich echt so, es ist ja eigentlich, haben wir letztes Jahr ja auch schon gesagt, einfach viel Talent vorhanden. Jetzt gibt's dann aber auch wieder Leute, die fragen, ob halt dieser Conference Finals Run vorletzte Saison der Peak dieses Teams war, weil die Voraussetzungen einfach auch optimal waren und weil dann eben doch Schwächen da sind, wie eben Youngs Defense, wie so diese Zusammenstellungen. Aber ich glaube, da lässt sich eben auch kein abschließendes Urteil bilden, weil, ja, wenn jemand kommt wie, also der auch so viel den Ball bekommt wie Murray, dann dauert es vielleicht auch ein bisschen, bis das dann alles wirklich funktioniert. Ob es dann funktioniert, weiß man natürlich auch nicht, aber es dauert halt einfach ein bisschen. Wir haben ja auch schon ein bisschen ausführlich über die Hawks gesprochen, dass das halt alles noch nicht optimal aussieht. Ob es irgendwann optimal aussieht, muss man sehen, aber ja. Wie gesagt, über persönliche Sachen finde ich mal wahnsinnig schwierig, da irgendwie mir eine Meinung zu bilden, weil ich kenne ja niemanden davon und wie gesagt, ich kenne die Dynamik nicht, die da irgendwie ist und...
Nee, letztendlich kann man halt sich irgendwie nur ein Bild... bilden von den Sachen, die halt über die letzten Jahre so ein bisschen an die Öffentlichkeit gedrungen sind.
Genau.
Und halt, ja, von den Eindrücken, die man so sammeln kann, wenn man sich auch anschaut, wie sie spielen und so. Aber ja, es ist irgendwie einfach ein bisschen komisch, finde es auch ein bisschen frustrierend. Ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht, aber auch das wird man halt irgendwie erst wieder nachträglich dann beurteilen können.
So ist es. So ist es. Von daher erschöpfen wir uns nicht weiter oder gehen uns nicht weiter in Spekulationen und sammeln ein paar willkürliche Gedanken. Was hältst du davon?
Ja, hau raus.
Der erste willkürliche Gedanke ist eine Frage, die ich so ein bisschen von Mark Kay von, es geht nicht um die Bulls, keine Angst, also nur am Rande, aber CHGO Bulls von Twitter aufgeschnappt habe. Jetzt mal ein bisschen, dein Gedanke ist, what up Miami? Wir haben es ja am Eingang schon kurz gesagt, du hast ja auch schon gesagt, komisches Team. Und du weißt, ich bin jetzt auch nicht, also ich gucke nicht wahnsinnig viel Heat, aber sie stehen bei 11-14. Ja? Sie haben letztens gegen die Grizzlies verloren, die ohne Ja gespielt haben, ohne Jaren Jackson, ich glaube ohne Jaren Jackson und ohne Desmond Bane. Sie haben gegen Detroit verloren. Gut, Killian Hayes, ne, on the rise und so, hast du ja gesagt. Aber, und sie stehen bei 11-14, wie gesagt, die Bulls stehen bei 9-14, zwei Spiele weniger. Bei den Bulls sagt jeder, blow it up. Und bei Miami, und er hat dann gefragt, warum bei den Heat denn nicht? Ich glaube, also er hat es nicht ernst gemeint, sondern war so ein bisschen eher provokativ gemeint. Aber trotzdem, was ist denn mit Miami? Also was, wir haben jetzt, also jetzt haben wir ein Viertel der Saison rum oder schon über ein Viertel der Saison rum und es ist halt, sie sind bei einer negativen Bilanz. Jimmy Butler spielt immer mal wieder nicht. Du hast gesagt, Bam spielt eigentlich ziemlich gut und irgendwie kriegen sie es nicht gebacken. Was machst du jetzt aus Miami? Also was, what up Miami?
Also es sind relativ viele Sachen, die da irgendwie zusammenkommen. Einerseits ist es, glaube ich, schon dieses Verletzungsthema, was sie halt einfach haben. Also es ist, ich meine, Butler hat jetzt irgendwie 8 Spiele oder so verpasst. Wenn er mit dabei war, dann können sie schon teilweise auch Spiele gewinnen. Also ich meine, sie haben ja beispielsweise auch Boston im zweiten Spiel geschlagen und da sah Butler halt auch aus, wie Jimmy Butler halt einfach aussieht und dann kann das schon funktionieren. Aber also Hero hat gefehlt. Sie haben also Lowry ist erst langsam in die Saison gestartet. Mittlerweile sieht es irgendwie wieder besser aus. Aber ich glaube, sie haben einen etwas dünneren Kader, als das sonst teilweise der Fall war. Gerade so auf den großen Positionen, da sind sie halt sehr davon abhängig, dass Bam irgendwie alles macht. Sie sind gerade auch nicht mehr so, also gerade wenn dann irgendwie Leute fehlen, sind sie einfach nicht so flexibel, auch was ihre Defense angeht, sind dann sehr davon abhängig, dass sie halt viel Zonenverteidigung spielen, was ja so zwischendurch cool ist, aber wenn man es halt so viel macht, wie Miami das in letzter Zeit gemacht hat, dann kann man sich ja irgendwann vielleicht ein bisschen mehr drauf einstellen. Und ich glaube, früher hatten sie, oder also ich meine auch gerade letzte Saison, als sie ja die beste Bilanz im Osten hatten, war es teilweise so, dass sie einfach immer das Team waren, das im Zweifel ein bisschen besser vorbereitet war als andere und das irgendwie seinen Kram irgendwie einfach runterspielen konnte, was natürlich irgendwie exzellent gecoacht war und was dann teilweise sicherlich auch ausgenutzt hat, wenn auf der Gegenseite irgendwie dann mal Leute gefehlt haben, was ja irgendwie so mit Corona da gerade in dieser Phase der Saison irgendwie noch ein bisschen häufiger der Fall war, dass Leute halt einfach ausgefallen sind. Und ich habe das Gefühl, so dieser Vorteil ist irgendwie gerade nicht unbedingt da. Und irgendwie, ja, tun sie sich halt einfach schwer. Ich glaube, also ich meine, diese Frage, die Mark Kader gestellt hat, die ist insofern schon fair, weil sie bisher nicht unbedingt das Bild abgegeben haben von einem guten Team. Der Unterschied ist halt einfach, dass man das Vertrauen hat, weil man weiß, okay, aber wenn Butler und Adebayo zusammen spielen, dann ist da trotzdem irgendwie schon ordentlich was an Qualität vorhanden und sie haben den vielleicht besten Coach der Liga und sie haben Heat Culture und irgendwie ist da mehr Vertrauen da als in Bulls Culture. Das finde ich schon auch okay, dass es so ist. Gleichzeitig, auf jeden Fall. Gleichzeitig sorgt das Team schon irgendwie auch für hochgezogene Augenbrauen. Das muss ich schon sagen. Also ich finde auch, also bei Miami ist einiges entschuldbar, manches aber auch nicht so richtig. Und irgendwie sollten sie mittlerweile gucken, dass sie ihren Scheiß zusammenkriegen. Auf Deutsch gesagt.
Ein bisschen Zeit haben sie noch. Vor allem nachdem der Osten ja hinter den beiden Top-Teams und dann mit Abstrich noch Cleveland eigentlich ziemlich nah beieinander ist. Also ja, es reicht schon eine positive Bilanz, um in die Playoffs zu kommen gerade. Von daher ist noch nichts verloren, aber ich finde es mal ganz interessant. Ich bleib mal dran. Oder vielleicht, was heißt, ich bleib dran? Ich war noch nicht dran. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Ich werde mal reinschauen. Noch so ein Tipp. Dann ist Zion der Iron Robin der NBA. Aus zwei Gründen.
Oh Gott. Wieso? Schmeißt er sich dauernd hin, oder was?
Er geht immer nach links und man kann nichts dagegen machen.
Da ist was dran.
Und führt er die, hat er die Möglichkeit, die Pelicans am Ende zum Titel zu führen? Sind sie Contender?
Weil ich ist interessant, ne? Sie entwickeln sich irgendwie. Also die Metriken sind halt irgendwie abgefahren. Also wir haben ja erst vor ein paar Wochen ausführlich über sie gesprochen und irgendwie hat man das Gefühl, seitdem sind sie aber irgendwie auch einfach nochmal ein bisschen besser geworden, obwohl sich ja an der Grundsituation gar nicht so viel geändert hat, ne? Also es ist ja immer noch so, dass sie selten ihr ganzes Team haben. Aber sie finden sich irgendwie immer mehr. Sie gewinnen halt einfach ständig Spiele. Sie gewinnen auch viele Spiele echt hoch. Die Defense ist bei Basketball Reference gerade die drittbeste der Liga. Und die Offense ist die sechstbeste. Und bei der Offense, denke ich, da haben sie sogar noch mehr Luft nach oben. Also das kann irgendwie sogar noch besser sein. Von daher, vielleicht müssen wir die Pelicans noch ein bisschen ernster nehmen, als wir es bisher getan haben. Zumal sie, und das ist ja auch immer noch ein relativ wichtiger Faktor, unfassbar viel Zeugs haben, wenn sie irgendwie einen Trade machen wollen, was sie anbieten können. Also die haben da ja wirklich sehr viel Potenzial. Der Westen wirkt relativ offen. Ich glaube zwar immer noch, also so, was das Potenzial angeht, ist Golden State an 1 und was Phoenix bisher macht, ist schon auch ziemlich stark, aber wer weiß, vielleicht müssen wir über New Orleans dann nochmal ein bisschen anders nachdenken, als wir das bisher vielleicht getan haben.
Ich meine, diese Tiefe ist halt auch einfach abgefahren. Also das, wie viele wertvolle Spieler sie da haben. Ich meine, jetzt gerade sind wieder Ingram und Jones raus, aber dann kommt halt irgendwie Trey Murphy, stopft zweimal brutal gegen Denver. Also zwei Dinge
waren auch. Ich bin großer Trey Murphy-Fan übrigens. Guter Spieler, echt.
Absolut, absolut. Und dann, du hast halt, José Alvarado, unser Freund vom Bandwagon, macht mal 38
Punkte. 38 Punkte von der Bank. Der Goat, absolut.
Der Goat spielt einfach gut. Ich finde es geil, weil er halt so diesen defensiven Druck ausüben kann, aber halt mit und halt diese Agilität in der Defense hat, aber er übt Druck aus, ohne jetzt dumm zu verteidigen. Also man kann ja auch ohne zu überdrehen. Also er macht es irgendwie schon mit Köpfchen, finde ich. Und das ist halt, das macht ihn irgendwie schon besonders. Und ja, also wie du sagst, da gibt's halt, und ich meine, bei CJ McCollum läuft's ja immer noch nicht optimal. Also es sind ja, da ist ja auch noch irgendwie Luft nach oben. Und ja, von daher, ich bin echt gespannt. Ich meine, Tiefe, wir wissen so, in den Playoffs werden die Rotationen kleiner, aber es schadet ja trotzdem nicht, dass du, sollte mal irgendwie jemand ausfallen, du dann jemanden hast, der den relativ gut ersetzen kann oder beziehungsweise, dass du mal so ein bisschen mit deinen Lineups irgendwie experimentieren kannst, je nach Matchup und sowas. Und da sieht es schon gut aus. Also und wie gesagt, Zion ist halt momentan so im Unvermeidbar-Modus unterwegs. Also er macht halt sein Ding und dominiert halt einfach. Und
er ist definitiv besser geworden.
Ja. Ja. Also und damit hast du ja eigentlich schon so ein paar Dinge. Ich fand es auch geil, beim Nuggets-Spiel dieses Jose, 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 Jose am Ende fand ich schön. Hat mich gefreut.
Ja. Sehr, sehr, sehr angebracht.
Es ist sehr, also Pelicans, ne, ich bleibe auf dem Bandwagon und jetzt, ich habe einen random Thought habe ich noch, beziehungsweise noch ganz kurz so zwischenrein, es gibt ja immer mehr so Crews mit drei Kommentatoren oder KommentatorInnen, also auch mit Frauen. Ich finde es teilweise, geht es dir auch so, dass du es teilweise anstrengend findest, weil es eher ist wie so eine lockere Runde und wir sitzen zusammen und schauen irgendwie, dass einer lustiger ist als der andere und das Spiel ist so, ja, keine Ahnung, ist eigentlich eher so dafür da, eine Punchline zu liefern? Also, hast du den Eindruck auch manchmal?
Ja, also ich bin auf jeden Fall gelegentlich schon drüber gestolpert. Ja, grundsätzlich finde ich eh immer, eigentlich reichen zwei Leute, wenn die beiden Leute gut sind. Aber
ja,
manchmal ist der Hang für etwas mehr gegeben. Aber ja, wir sprechen ja bald ausführlich über die Kings und deren Duo. Die finde ich zum Beispiel richtig gut. Also die Kombination finde ich super. Und die sind ja teilweise auch unterhaltsam, aber immer nah am Spiel irgendwie. Und das so den Mix da zu finden, das ist halt eine gute Sache. Und ich meine, das ist ja auch also die berühmteste Crew quasi mit Breen, Van Gundy und Jackson. Bei denen ist ja auch, wenn das Spiel es nicht hergibt, dann reden die ja auch nicht über das Spiel, sondern machen die einen Podcast zusammen. Ja. Und das geht, bin ich manchmal dann auch ein bisschen unangebracht. Aber also die können natürlich trotzdem, wenn das Spiel es dann erfordert, auch hochfahren und sind dann halt auch sehr, sehr gut. Aber sonst so zwischendurch, gerade bei Spielen, die jetzt dann vielleicht noch nicht ganz so dramatisch sind, da bewegen sie sich auch ein bisschen weit weg und dann ist es halt irgendwann nur noch einer nörgelt, der andere muss irgendwie no disrespect, irgendwas erzählen und naja, dann ist es Mike halt auch nicht
mehr so versucht immer mal wieder richtig. So ein bisschen was zum Spiel zu sagen, ne?
Ja, genau. Oh, da ist ein Wurf reingefallen. Ja, aber ich möchte mich jetzt hier über die Schiedsrichterleistung von vor 30 Jahren beschweren.
Ja, gut, ein Van Gundy vergisst nicht.
Ja, naja, aber also ich will kein Van Gundy Slender. Die beiden, also sowohl Jeff als auch Stan höre ich gerne zu. Es ist nur thematisch manchmal einfach ein bisschen wild.
Ja, geil finde ich aber schon, wenn Jeff sich so richtig aufregt, wie war es letztens mit Janis Freiwurf, mit der Freiwurfuhr, weil sie es dann irgendwann gegen im Lakers-Spiel gepfiffen haben. Und er hat einfach dieses, weil es kommt dann einfach so von ganz, ganz, ganz tief unten, so it drives me crazy. So, weißt du, es ist so, er hat es halt einfach wirklich nicht gepackt und er hat es halt transportiert. Und das mag ich dann schon, wenn er irgendwas sieht, was ihm echt nicht passt.
Ja, wenn das gerade passiert, finde ich es auch gut.
Ja, ja. Naja, genau. Ich muss ja auch sagen, übrigens, bei den Bulls, ne, Shoutout, mit das Beste momentan ist halt immer noch das Kommentatoren-Duo, weil ich finde, Stacey King und Adam Amin finde ich tatsächlich, weil die auch nah am Spiel sind und aber halt auch so einen Spaß am Spiel transportieren. Also, ich höre den ganz gern zu auch. Muss ich gestehen. Kleiner Shoutout. Einen Gedanken habe ich jetzt noch.
Hau raus.
Ist Jokic der LeBron der Rockies? Weil, ne, wir wissen ja, LeBron, gerade so, wie oft wir in den vergangenen Jahren auch drüber gesprochen haben, wie gut LeBron ist und seine Teamkollegen, also er hatte irgendwie schon gute Teamkollegen, aber wir haben immer gedacht, so, okay, ohne LeBron geht's einfach nicht. Und da hat man sich immer gefragt, so, sind die Teamkollegen schlecht? Oder? Ne? Und bei Jokic ist es ja auch oft so, dass wenn er rausgeht, also wir kennen ja, die haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so On-Off-Stats und sowas und halt, dass die Bank einfach, der Nuggets einfach nicht gut performt. Und dann wäre jetzt für mich die Frage, liegt es, also klar, man hat dann irgendwie schon so Bench-Lineups mit, ja, weiß ich nicht, Christian Brown, Zeke Nnaji, Bones Highland, Jeff Green, die dann halt wirklich nicht optimal sind. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass halt Staggering irgendwie Sinn ergeben würde. Ich glaube jetzt, oder letzte Nacht gegen Dallas hat es Michael Malone am Anfang auch versucht, hat dann Murray früh rausgenommen im ersten Viertel, um ihn dann halt mit der Bank wieder zu bringen. Dann hat sich Murray aber noch ein dummes Foul abgeholt und musste dann wieder auf die Bank, dass er halt nicht ausfoul und so. Aber das ist natürlich ein so ein Ding. Es ist aber gleichzeitig vielleicht auch so ein Ding, okay, Jokic ist halt einfach so sehr ein System, ein spezielles System, dass es dann halt wirklich schwierig ist, eine komplett andere Form des Basketballs zu spielen, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und bei LeBron war es ja gerade zu seinen Hochzeiten ähnlich.
Ich tendiere zu nein. Also ich meine, es kann natürlich sein, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich mehr ein Line-Up-Thema ist bei den Nuggets. Okay. Weil, also wenn du so eine Kombination ansprichst von Leuten, wer ist denn da der konstante, bewiesene Creator? Also klar, Bones Highland hat mega Talent. Ja, ja, aber diese Extrembeispiele sieht man ja immer wieder. Also das ist ja nicht so, dass das dann irgendwie mal ein Einzelfall wäre oder so, sondern das gibt's ja immer wieder. Und also den Grund irgendwie, also dass man Murray und Jokic nicht so gerne staggert, weil die beiden halt so toll zusammenspielen, okay, das sehe ich irgendwo ein, aber wenn es jetzt darum ginge, dass man dieses On-Off-Differential irgendwie quasi ein bisschen angeht, dann wäre das der logische Weg. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen mehr passieren wird, also dass sie das intensivieren werden, je mehr Murray sich halt auch reinfühlt. Dem wollte man sicherlich den Start in die Saison auch ein bisschen erleichtern, das finde ich auch legitim. Aber früher oder später kann man dieses Differential, glaube ich, schon angehen, indem man halt einfach sagt, okay, wenn Jokic auf der Bank sitzt, dann lassen wir aber sonst halt wenigstens so drei Starter vielleicht drauf. Oder also kombinieren das halt irgendwie ein bisschen anders. Die Möglichkeit ist ja gegeben. Und bei den LeBron-Teams war das teilweise, glaube ich, ein bisschen weniger der Fall. Also, und ich glaube auch, Jokic ist ja ein bisschen weniger balldominant eigentlich. Also natürlich ist er, also läuft schon auch alles über den, aber er ist ja jetzt nicht so, dass er in jeder Aktion oder in jedem Angriff irgendwie lange dribbelt und dann irgendwann entscheidet, was passiert. Also er spielt ja jetzt nicht beispielsweise so wie Luca, dass jede Possession irgendwie mit ihm anfängt und endet, sondern das ist ja, also manchmal agiert er ja auch fast so wie so ein Connector. Also es kann er ja zwischenzeitlich auch sein. Und ich glaube, das ist eigentlich was, das ist natürlich extrem wichtig, aber ich meine, es ist interessant. Ich werde das weiter beobachten. Aber bisher war mein Eindruck immer, dass es bei den Nuggets mehr daran liegt, dass sie halt einfach die Minuten ohne ihn teilweise line-up-mäßig ein bisschen komisch managen.
Also könnte ich mir absolut auch vorstellen. Also deswegen auch halt als Frage formuliert. So. Ich war nur so ein Gedanke und deswegen habe ich ihn aber auch explizit mit LeBron verglichen, weil klar, LeBron schon balldominantär, aber halt nicht so eben auch, also halt auch, ja, fand ich schon auch anders als Luca. Also Luca ist ja immer eher der Vergleich Harden, passt vielleicht auch ein bisschen besser, keine Ahnung. Und deshalb habe ich jetzt Jokic mit LeBron irgendwie zusammengenommen. Und Ja, aber ich meine, LeBron, keine Ahnung, so zu Zeiten von Kyrie und Love, dann, da hat man sich dann auch, da hieß es dann auch so, man tut sich vielleicht schwer mit ihm, zusammenzuspielen, aber es ist halt auch eine eigene Art und ich glaube, es bringt wahrscheinlich auch jeder Superstar so ein bisschen mit. Also wir hören es ja auch immer wieder bei Curry zum Beispiel, wie speziell es ist, mit ihm zusammenzuspielen und weil du halt, ja, lernen musst und wie du quasi davon profitierst und wie du dann gleichzeitig nicht im Weg stehst. Und ja, bei Jokic, es kann gut sein, also dass es halt so ein Line-Up-Ding ist. Und ich meine, Michael Porter Jr. war jetzt auch die letzten 7 Spiele, glaube ich, raus mit einer Fersenverletzung. Das ist dann auch nochmal so ein Ding. Da kommt dann natürlich mit rein, es gab ja schon eine Phase, in der Jokic ausgefallen war mit Covid. Und da lief es bei Michael Porter Jr. auch nicht optimal. Aber wie du sagst, ich meine, du hast halt teilweise wirklich so All-Bench-Line-Ups, wo du denkst, okay, du kannst natürlich, ich meine, Bruce Brown ist, glaube ich, so der Einzige, der so ein bisschen pendelt zwischen erster 5 und zweiter 5. Also der wahrscheinlich so ein Hybrid ist sozusagen. Aber ja, dass dann vielleicht mal mehr, dass man da so ein bisschen mehr durchmischt, vielleicht würde das Plus-Minus schon ein bisschen angleichen. Aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das, ich werde mir das auch ein bisschen anschauen und dich weiterhin fragen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, behalten wir es im Auge.
Und damit hätte ich meine Gedanken durch für heute.
Gut, ich hebe meine auf für nächste Woche, weil ich mal los muss, tatsächlich. Von daher trifft sich das eigentlich ganz gut.
Das trifft sich ganz gut. Vor allem trifft sich gut, weil du musst los und trotzdem haben wir noch was. Genau, jetzt geht es nämlich gleich weiter mit dem Part zwischen dir und Len. Und von mir natürlich auch kurz, vielen Dank an Len, dass er mitgemacht hat. Und vorher noch ganz kurz, falls ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr tun. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Oder beide. Schreibt uns gerne an. Und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt von meiner Seite, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Viel Spaß mit Ole und Len und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
Eingehauen.
Freunde, ihr wisst, wie es ist. Zeit ist im Alltag ein rares Gut, selbst ohne 24 Sekunden Uhr. Und trotzdem wollen wir gut, gesund und ausgewogen essen. Wir wollen schließlich keinen Ärger mit Karl Anthony Towns. Gut, dass es HelloFresh gibt. Nicht jeden Tag sind wir kreativ wie Nikola Jokic. Nicht jeden Tag sind wir motiviert wie Patrick Beverley und können stundenlang einkaufen oder nochmal losziehen, weil wir vorher nicht wussten, was es zu essen geben sollte. HelloFresh löst beide Probleme, mit eigenen Menüs, die direkt an die Haustür geliefert werden. Es gibt Optionen wie auf der Bank der Grizzlies, vegetarische oder vegane Gerichte, familienfreundlich, Fleisch, Fisch oder gemüsehaltig. Ihr wählt einfach eure Favoriten aus einer Auswahl, die sich jede Woche verändert. Ist das erledigt, kommen die Kochboxen zu euch nach Hause, wöchentlich, zweiwöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer. Wenn ihr kurzfristig mal pausieren wollt, geht das auch jederzeit. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und perfekt portioniert. Sie kommen von zertifizierten lokalen Erzeugern. Die Verpackung ist recycelbar, die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Bei uns gab es zum Beispiel eine Babyspinat-Spätzlepfanne, die auch dem Kurzen sehr gut gefallen hat. Die Burrito Bowl mit Chorizo kam bei uns allen sehr gut an. Sehr angenehm ist auch, dass die Zeit, die man zum Kochen braucht, mit angegeben wird und dass diese Angabe im Gegensatz zu manchen Podcasts sogar wirklich zutrifft. Wir können das Ganze also sehr empfehlen und mit uns könnt ihr bei HelloFresh richtig sparen, wenn ihr NeukundInnen seid. Bis zu 90 Euro Rabatt gibt es auf eure ersten 4 HelloFresh-Boxen, außerdem ist der Versand der ersten Box kostenlos. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt auf die ersten 4 Boxen. Gebt beim Checkout einfach den Code HFCORP ein, alles groß geschrieben, und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal, HFCORP bei HelloFresh eingeben. Alle Infos findet ihr selbstverständlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Kochen war selten einfacher. Und jetzt weiter viel Spaß mit der Folge. So Leute, es geht weiter mit einem Gastsegment ausnahmsweise. Und zwar begrüße ich Len Werle, mit dem es nun um ein sehr wichtiges Thema gehen soll. Normalerweise spreche ich mit Len immer über Legenden. Der Kollege hat mir aber versichert, dass er sich auch aktuellen Basketball anschaut. Ich glaube ihm. Also sprechen wir jetzt mal über den aktuellen Stand im MVP-Rennen. Moin Len, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Es sind ja auch einige Legenden dabei, kann man sagen.
Ja, das stimmt. Leute, also ja, in dieser Saison ist eh krass. Also wir haben ja gerade auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie einen relativ großen Pool an Kandidaten gibt, die irgendwie in Frage kommen. Wie bist du da vorgegangen, also was das Aussieben angeht und auf wie viele Leute bist du jetzt letztendlich gekommen?
Ja, also an sich kannst du wirklich 7, 8 Leute in den erweiterten Kreis packen. Ich habe jetzt eine Top 5 gemacht. Es ist mir unheimlich schwer gefallen, das zu werten. Ich meine, wir sind zwar erst ein Viertel drin in der Saison, aber ja, es ist eine Nuance zwischen sehr vielen Spielern. Wenn du mich jetzt fragst, wer am Ende der Saison gewinnt, ist, glaube ich, eine Antwort anders, als wenn du mich fragen würdest, wer Stand jetzt vorne liegt.
Ja.
Aber gut, so ist das nun mal, wenn man sich während der Saison Awards anguckt. Aber das macht es ja auch irgendwie ganz spannend zu gucken, wie sich das alles dann immer verschiebt, Woche für Woche eigentlich.
Ja, finde ich auch. Also es ist halt irgendwie, auch muss man dazu erwähnen, jetzt gerade halt eine Wasserstandsmeldung. Es wird sich sicherlich nochmal verändern. Also gerade wenn es halt so viele Kandidaten gibt. Ich finde auch, also bei mir ist es jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison auch so, dass ich ein bisschen weniger noch auf die Bilanz des Teams gucke. Also die ist natürlich nicht unwichtig und ich würde jetzt keinen Spieler von den Pistons irgendwie vorschlagen. Aber wenn man halt irgendwie denkt, okay, das ist bisher noch nicht so überragend, aber ich bin optimistisch, dass es in die richtige Richtung geht und es liegt jetzt nicht an dem Spieler, dann ist er dadurch für mich nicht disqualifiziert. Wenn jetzt aber am Ende der Saison jemand mit seinem Team bei 500 steht, dann ist er wahrscheinlich disqualifiziert. Also insofern verändert sich das bei mir noch ein bisschen. Ich hätte jetzt mal gedacht, wir machen das einfach so, dass wir von unserem Ballot quasi von oben runterzählen. Mal gucken, ob wir die gleichen Leute haben. Danach können wir auch noch darüber reden, wen wir vielleicht nicht genannt haben. Also je nachdem, wie sich das bei uns unterscheidet. Also von daher willst du einfach anfangen mit deiner Nummer 5.
Mit meiner Nummer 5 kann ich anfangen. Die heißt bei mir Luka Doncic.
Wir haben die erste Nicht-Übereinstimmung.
Aber Doncic hast du bestimmt auch in deiner Liste, oder nicht?
Ich habe ihn in den Honorable Mentions.
Ah, krass. Okay, ich war schon, das ist echt interessant, weil ich habe gedacht, 5 wird wahrscheinlich eher niedrig sein für die meisten. Du hast ihn gar nicht drin, das macht's echt spannend. Ja, aber wie gesagt, man darf ja den Team-Record nicht ganz außer Acht lassen. Die Mavs sind 9. im Westen, 12-11. Aber du hast schon gesagt, es liegt zum kleinsten Teil an Luka. Mehr an der Zusammenstellung der Mannschaft. Ich finde Dallas Mavericks furchtbar dieses Jahr. Wir haben noch kein einziges Spiel gewinnen können, in dem Luka nicht mindestens 30 Punkte gemacht hat. Das sagt eigentlich alles, wie abhängig sie von dem Spieler sind. Was ja eigentlich das Thema MVP bedeutet, ne? Für das Team der wertvollste Spieler zu sein. Aber at what cost, sage ich da immer. Ne? Luka ist für mich offensiv einer der besten Spieler der Liga. 33,4 Punkte, 8,6 Rebounds, 8,6 Assists. Aber bei ihm ist es halt auch irgendwie manchmal, und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht höher habe, weil er so lustlos verteidigt einfach. Und für mich gehört halt eben auch die andere Seite des Courts in der MVP-Wertung mit rein. Wahrscheinlich mehr als bei den Votern, weil wir wissen auch, dass es öfter ein Offensiv- als ein Defensiv-Award ist. Aber eben das gepaart mit dem Team-Record lässt ihn ja für mich nicht höher ranken als Platz 5 in dem Moment.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht niedriger als irgendwie Platz 6 oder so. Also er gehört auf jeden Fall rein in die Konversation, wie du schon gesagt hast. So die Zahlen sind sowieso komplett unfassbar. Und wie du es gesagt hast mit den Kosten, das sehe ich aber auch so ein bisschen. Also ich glaube auch, dass es bei mir, ein bisschen subjektiv ist es ja natürlich immer, und mir macht es im Moment einfach keinen Spaß, mir die Mavs-Spiele anzugucken. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es halt irgendwie dieses, also wir geben dir halt auch wirklich immer den Ball und du musst halt die Entscheidungen treffen, weil wir auch nicht so wirklich wissen, was wir sonst machen sollen. Und irgendwie, mich regt so dieser Stil einfach ein bisschen auf. Und ich finde es auch immer interessant, weil das halt irgendwie über Jahre haben Leute sich darüber aufgeregt, wie die Rockets mit Harden gespielt haben, der ja auch dann den MVP Award einmal gewonnen hat, der auch in ein paar Jahren irgendwie einen guten Case gehabt hätte, noch zusätzlich den vielleicht zu gewinnen und wo die individuellen Zahlen auch immer völlig gestört waren. Aber wo man sehr viel Schimpfen immer darüber vernommen hat, wie da gespielt wurde. Und ich finde, die Mavs entwickeln sich gerade irgendwie sehr in diese Richtung. Und mir macht das halt persönlich einfach relativ wenig Spaß, mir das anzusehen. Ich sehe natürlich die Brillanz von Luka, auf jeden Fall. Aber so alles drumherum gefällt mir irgendwie nicht. Und ich denke mir auch bei ihm, also das ist natürlich nur bedingt, oder es ist sicherlich nicht seine Schuld, dass es so ist, aber so wie sie aufgebaut sind, ist es halt auch regelmäßig so, dass er sich über die ersten 2, teilweise 3 Viertel schon irgendwie verausgabt und dann am Ende des Spiels nicht mehr wirklich in der Lage ist, die Spiele noch zum Ende zu bringen. Also sie haben ja auch schon mehrfach wirklich gegen miese Gegner noch verloren, weil es halt irgendwie sie nicht in der Lage waren, das zu Ende zu spielen. Natürlich liegt das nicht an Doncic, er ist nicht das Problem. Aber momentan denke ich mir auch manchmal, keine Ahnung, vielleicht wäre es trotzdem auch für ihn eine Idee, manches ein bisschen anders zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fällt es mir momentan irgendwie schwer zu sagen, okay, das ist eine MVP, weil im Prinzip sind sie ja auch irgendwie in einem nicht so guten Team werden halt sehr, 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 sehr krasse Zahlen irgendwie einfach angehäuft, wo ich mir denken würde, wenn sie eine andere Spielweise hätten, wären die Zahlen vielleicht nicht ganz so krass, aber er würde mir als Spieler besser gefallen. Ich weiß nicht. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, also gerade je mehr ich drüber rede, habe ich auch das Gefühl, dass das natürlich schon auch subjektiv bei mir geprägt ist. Und wie gesagt, er hat einen super Case, auch in der Top 5 zu sein, aber
es ist ja immer subjektiv, ne? Die, auch bei den anderen Votern ist es ein subjektiver Eindruck, der bleibt, weil du im Endeffekt ja darüber auch entscheiden musst, wer höher rankt. Bei Luca ist es, ich werfe jetzt mal die Frage rein, ob er überhaupt einen anderen Basketball spielen kann als den. Das hat er noch gar nicht so wirklich gezeigt. James Harden hat das, wenn man den Vergleich jetzt ziehen will. Und wenn du so guckst, wie James Harden dann auch jetzt in der späten Karriere ein bisschen anders spielt als davor, Luca hat einfach null Off-Ball-Movement. Das ist einfach eine ganz große Schwäche und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt anders funktioniert, Stand jetzt, ne? Er müsste sein Spiel schon ändern und ich weiß nicht, ob Luca, wenn wir jetzt mal ihn nehmen und mit einem anderen Guard austauschen aus einem Team, das besser funktioniert, ob das Team dann so viel besser macht, wie man denken würde. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, für das, was er macht, gibt's wahrscheinlich keinen besseren in der Liga. Ja. Also ich glaube, so dieser krasse Workhorse-Modus und es muss alles über dich laufen und du machst es dann schon irgendwie. Dafür gibt's, glaube ich, Stand jetzt keinen, der das irgendwie besser könnte als er. Es ist einfach nur irgendwie nicht meine Art von Basketball. Und also finde ich ganz interessant, was du sagst mit dem Off-Ball-Movement, weil ich meine das schon irgendwie so, mich noch grob daran zu erinnern, dass er das in Madrid halt teilweise schon gezeigt hat oder auch in der slowenischen Nationalmannschaft. Das ist halt einfach irgendwie nicht das, was die Mavs von ihm haben. Und ich meine, es hat ja auch, also auch wenn es jetzt in dieser Saison bisher nicht so ist, das liegt aber sicherlich auch daran, dass halt Leute ihre ganzen offenen Dreier nicht treffen, die er ja für sie immer noch herausspielt. Aber dadurch sieht das Offensivrating momentan nicht so gut aus. Sie hatten aber ja mit dieser Luca-Spielweise auch teilweise schon mal beste Offense der Liga und beste Offense damals aller Zeiten und so. Also es funktioniert ja. Ich denke mir nur manchmal irgendwie, es ist eine komische Konstruktion, auch dieses Team. Also ich meine, das ist ja bei Dallas irgendwie auch allen bewusst. Sie haben Brunson verloren, sie haben ihn nicht wirklich ersetzt. Jetzt soll es Kemba Walker vielleicht regeln, aber können wir jetzt auch nicht wirklich dran glauben, dass er es regeln wird. Es fehlt halt einfach irgendwie eine Entlastung. Aber so diese Frage, inwieweit Doncic Stand jetzt dann bereit wäre, sich halt quasi auch so auf ein anderes Gefüge einzustellen und mehr abseits des Balles zu agieren, die Antwort können wir halt momentan irgendwie gar nicht geben. Ne? Also das wird sich halt irgendwie erst zeigen, wenn es dann irgendwann mal so weit ist. Oder auch nicht. Oder er bleibt halt einfach balldominant. Aber dann sehe ich halt zum Beispiel auch nicht, wie Dallas mit dem Setup irgendwann mal 4 Playoff-Serien gewinnen soll, was ja dann irgendwann doch der Plan ist.
Das sehe ich so oder so nicht. Auch nicht in längerer Zukunft nicht bei den Dallas Mavericks, muss ich ehrlich sagen. Also ich verfolge die Mavs schon sehr gerne, weil ich seit Dirk halt auch die ins Herz geschlossen habe. Aber für die Zukunft sehe ich da leider nicht. Also für mich ist mit so einer Art Basketball und wie eben jetzt die letzten Jahre und auch insbesondere diese Saison gespielt wird, das, was letzte Saison passiert ist, so das Ceiling, ne? Wenn du in die Conference Finals schaffst, ist das für mich das Beste, was du mit so einer Mannschaft machen kannst. Ähnlich eben wie mit den Harden Rockets, die dann auch erst eigentlich mehr Contender wurden, als halt dann noch Chris Paul dazugekommen ist.
Ja, wo sie halt so, also eigentlich, wo ja Harden seine Spielweise jetzt eigentlich auch nicht unbedingt umgestellt hat, aber wo sie in den Minuten, wo Harden saß, genau, einfach jemanden hatte, der das mindestens genauso gut konnte. Und das ist das vergessene beste Team der letzten 10 Jahre, irgendwie diese Rockets mit Chris Paul, die waren schon echt krass. Also
ohne Verletzung oder wenn ein paar Dreier von den 497, ich mag, das war jetzt eine Ole Freaks Übertreibung, die ich mal gemacht habe, reingegangen wäre, dann wären die auch gut und gerne Champion geworden.
Ja, ich glaube auch, also irgendwie in den meisten Jahren wäre das mit dem Team halt absolut möglich gewesen. Ja. Aber ich glaube halt auch so, wenn du halt so dein Ansatz so heliozentrisch ist, dann musst du eigentlich schon auch trotzdem noch einen zweiten Spieler haben, der das irgendwie auch machen kann. Oder der zumindest halt dann dir auch mal für die Zeit, wo halt dein Superstar, so dein Workhorse für ein paar Minuten Pause macht, der das halt quasi gleichwertig irgendwie weitertreiben kann. Ich glaube,
absolut.
Von einem zu erwarten, dass er dich da quasi über 48 Minuten trägt, das ist halt irgendwie zu viel verlangt. Und ich meine auch, defensiv finde ich es auch, also hattest du ja angesprochen, dass es halt manchmal dieses Lustlose hat. Das finde ich auch. Gleichzeitig gab es in dieser Saison auch schon Spiele, wo ich dachte, okay, heute hat er aber Bock. Und also der kann ja irgendwie schon auch verteidigen und macht das teilweise auch. Ich weiß halt nur manchmal nicht, inwieweit man von Spielern das wirklich noch verlangen kann, wenn die halt die ganze Zeit die Offense dominieren,
dann auch noch irgendwie defensiv die ganze Zeit irgendwie so richtig da zu sein. Idealerweise hätte man das natürlich, aber es ist halt einfach irgendwie ein ungesundes Setup insgesamt, finde ich, bei den Mavs.
Ja, dass es anders geht, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch dazu bei einem anderen Spieler, der noch in meiner Liste steht. Aber du hast vollkommen recht. Du brauchst, also es fehlt halt wirklich einfach eine klare zweite Option und die brauchst du einfach, um diesen Art Basketball zu spielen. Es ist egal, in welche Richtung es geht. Ich meine, wenn man so guckt, wer mehr oder weniger heliozentrisch unterwegs war und das erfolgreich und das zuletzt vielleicht, dann nehmen wir einfach mal die Lakers, da hatte Kobe auch Pau Gasol, ne? Anders geht's halt nicht.
Und die Triangle, natürlich.
Und natürlich die Triangle, ganz klar. Ja,
die zumindest für drei Viertel immer auch einigermaßen dazu beigetragen hat, dass es nicht komplett eine war. Aber ja, das ist, also Leute, die halt irgendwie so auch die Höhe von Usage Rate hatten, sind normalerweise nicht unbedingt die am Ende Meister werden. Interessanterweise, also als ich zuletzt geguckt hatte, haben in dieser Saison zwar Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo sogar noch eine höhere Usage als Doncic, aber also bei Giannis gibt's ja auch noch einen ganz guten Grund dafür.
Ja,
aber
egal, eigentlich auch bei Embiid ja auch, das sind ja beides ganz schöne Rumpfteams, mit denen die da mittlerweile spielen mussten und müssen oder
das
mussten.
Das stimmt. Aber dann gut, haben wir Luca abgehandelt damit, würde ich sagen. Bei mir ist auf der 5 Nikola Jokic. Steht der bei dir auf der Liste oder hast du ihn gar nicht?
Bei mir auf der 4, ja.
Ah ja.
Also machen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Oder die gleiche Fliege mit zwei Klappen in dem Fall.
Ja, klar. Also es ist ja in dem Fall auch eine große Fliege, ne? Deswegen kann man das schon so. was soll man zu Jokic sagen? Ich finde es, ich bin mir sicher, dass er den Award in dieser Saison nicht gewinnen wird. Also, weil einfach ein drittes Mal in Folge holt man den, glaube ich, einfach nicht, außer man ist irgendwie Larry Bird, aber seitdem hat es halt keiner geschafft und es gab ja durchaus ein paar ganz gute Leute, die es versucht haben. Also MJ hat es nicht geschafft, Giannis hat es nicht geschafft, LeBron hat es nicht geschafft, ne? Und auch Curry nicht, wobei da natürlich auch noch ein bisschen andere Gründe damit reingespielt haben. Aber es passiert halt einfach grundsätzlich extrem selten. Es passiert vor allem, glaube ich, nicht, wenn deine so die Counting-Stats ein bisschen runtergehen. Und das ist ja etwas, was bei Jokic momentan der Fall ist. Also er ist macht weniger Punkte insgesamt, ist gerade von der Dreierlinie auch eher kalt in die Saison gestartet, auch wenn sich das mittlerweile wieder so ein bisschen nach oben korrigiert. Hat zwar Career High bei den Assists und so, aber Rebounds auch so ein bisschen runter. Also es ist jetzt statistisch bisher nicht unbedingt eine bessere Saison als letztes Jahr. Und gleichzeitig, wenn man dann aber so ein bisschen schaut, okay, die Effizienz war noch nie so gut und also die war grundsätzlich bei fast noch nie einem Spieler so gut. Also aus dem Zweierland trifft er irgendwie 70% seiner Würfe und ich meine, wir sehen ihn ja spielen. Das sind ja nicht unbedingt alles leichte Würfe, sondern das ist halt, überwiegend ist er derjenige, der halt den Großteil der defensiven Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und er ist halt derjenige, warum das bei Denver funktioniert. Also die finde ich als Team jetzt auch noch nicht unbedingt die ganze Zeit überzeugen oder so, aber die halt eine gute Bilanz haben, die sich auch, glaube ich, in die richtige Richtung entwickeln, wo er zwei sehr wichtige Spieler halt, die fast die komplette Vorsaison verpasst haben und sich erst so langsam wieder eingrooven. Der Grund, warum das alles funktioniert, ist halt trotzdem nach wie vor Jokic. Und also, wenn wir auf Value gehen, ist er immer noch jemand, der da einfach sehr, sehr viel von gibt. Und also, wenn man guckt bei Cleaning the Glass, ich glaube, das können viele Leute aus den letzten Jahren wahrscheinlich schon nicht mehr hören, weil wir letzte Saison auch immer viel drüber gesprochen haben, aber so diese On-Off-Differenz ist schon relativ lustig, mal wieder. Also, dass Denver einfach in den Minuten, wo er spielt, versus die Minuten, wo er nicht spielt, um 30 Punkte besser ist beim Net-Rating, das ist halt völlig gestört. Es ist auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass halt die Nuggets teilweise einfach ganz komisch ihre Minuten staggern und halt beispielsweise dann nicht sagen, okay, Jokic ist raus, dann halten wir jetzt unser Team irgendwie am Laufen, indem wir unsere anderen guten Spieler überwiegend drauflassen, sondern sie gehen dann gerne auf so Bank-Lineups, die teilweise auch so ein bisschen, ja, dead on arrival sind, sage ich mal, also wo man jetzt auch nicht wirklich erwarten kann, dass sie die Minuten regeln. Und trotzdem ist diese Differenz halt da. Und was halt vielleicht noch wichtiger als die Differenz ist, in den Minuten, wo Jokic drauf sind, sind sie halt einfach ein elitäres Team. Das ist ja das, was noch wichtiger ist als die Differenz, weil das halt einfach zeigt, in den Minuten, wo er spielt, ist das Team exzellent. Und das ist das Wichtigste letztendlich. Also deswegen gehört er für mich halt auf jeden Fall wieder mit auf den Zettel, Stand jetzt, auch wenn er es am Ende nicht werden wird.
Ja, du, ich finde die 4 ist sogar relativ passiv. Ich habe ihn eigentlich im Kopf und ich möchte es nicht verschreien. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass wenn jetzt, ich meine, Porter hat jetzt auch einige Spiele gefehlt mit seiner Verletzung. Und bei Murray merkt man eindeutig, dass er noch nicht der Alte ist. Also das kommt alles noch. Und trotzdem sind sie Vierter im Westen, nur 1,5 Spiele zurück. Und ich würde mich echt nicht wundern, wenn die im Februar Erster sind im Westen. Und Jokic, man hat ja letztes Jahr gesagt, er hat das Team alleine getragen. Und im Endeffekt macht das, wie du es jetzt schon angesprochen hast, zu großen Teilen diese Saison auch schon. Er hat ein True Shooting Percentage von 70,6%. Das ist einfach unheard of. Und seit er aus seiner Covid-Erkrankung wieder zurückgekommen ist, ist er eben wieder dieser alte MVP. Er ist auch offensiv mehr eingebunden. Er nimmt sich wieder mehr Würfe als davor. Er war schon sehr passiv in die Saison gestartet. Aber das war ja pre-MVP Jokic öfters das Problem, dass er so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte. Das war die letzten zwei Saisons nicht so. Das war jetzt diese Saison wieder so. Du hast schon angesprochen, die On-Off-Differenz ist geisteskrank. Im Raptor ist er mit Abstand vorne. Also die ganzen Advanced-Stats zeigen so langsam auch wieder in Richtung Jokic. Und du weißt selber, dass die Leute, die wählen, auch gerne darauf zurückgreifen. Klar, Voters Fatigue ist definitiv gegeben. Und wenn wir gucken, wer dazwischen lag und nicht dreimal hintereinander gewonnen hat, ist Jokic wirklich dann einer, der es machen sollte? Das ist, glaube ich, die große Frage, die dann oft mit Nein beantwortet wird, auch von den eventuell Leuten, die dann ausschlaggebende Stimmen abgeben. Aber wenn wir von verdient sprechen, ich glaube, er kommt diese Saison schon wieder so in die Richtung und in die Sphären, wo man sagen könnte, am Schluss der Saison wird es vielleicht schwerfallen, ihn nicht ganz oben zu haben.
Ja, es ist ein guter Punkt. Also, es ist, also, wenn man so auf die Zahlen guckt, ist es halt auch, und es fühlt sich immer noch irgendwie krass an, das zu sagen, aber das Bild, was sich über die letzten Jahre zeigt, ist halt einfach so, dass wir da über einen der besten Offensivspieler ever sprechen.
Ist so,
also,
der eindeutig.
Halt so, der deinem Team irgendwie mehr gibt als fast jeder andere, der die Position oder der grundsätzlich halt in der NBA bisher gespielt hat. Und irgendwie ist das immer noch einfach sehr lustig, wenn man sich diesen Typen anguckt und also wie er dann teilweise übers Feld schlonzt und so, aber es ist halt einfach so und es ist halt, ja, also die Zahlen lügen ja auch nicht. Trotzdem, also mal gucken, wie sich das über die Saison entwickelt und aber ja, ich meine, wie du sagst, wenn sie am Ende mit der besten Bilanz im Westen dastehen und die Zahlen halt weiter so ein Bild zeichnen, warum nicht, ne?
Also ich würde mich freuen für ihn, ehrlich, ich mag den Kerl.
Ja, es ist nicht aus Zufall mein Anzeigebild schon ewig. Also es gibt keinen Spieler in der Liga, dem ich lieber zuschaue als Jokic, einfach weil's funky ist. Und einfach abgefahren ist, was er macht und halt auch einzigartig, ne? Aber mal gucken. Wenn wir bei Doncic über die Defense gesprochen haben, können wir sie bei ihm vielleicht trotzdem auch, einmal kurz thematisieren. Ich fand ihn zum Saisonstarter teilweise sehr desinteressiert. Also auch manchmal auch ein bisschen komische Körpersprache und so. Hatte auch das Gefühl, dass es für Teams sehr leicht ist, so in Korbnähe gegen Denver irgendwie zum Abschluss zu kommen. Über die letzten Wochen hatte ich das Gefühl, es bessert sich so langsam. Teilst du das oder wie siehst du das?
Teile ich zu 100%. Das war auf beiden Enden des Floors. Ich glaube halt einfach, dass der Typ dann manchmal einfach nicht komplett austrainiert zurückkommt. Den extra Schritt, den viele machen im Sommer, der auch Luca oft gefehlt hat, aber dieses Jahr eben nicht, den macht Jokic nicht, weil er lieber Pferde züchtet, reitet und den Sombor abends durch die Kneipen zieht. Ist ja vollkommen legitim, deshalb lieben wir ihn alle noch umso mehr. Aber er ist eben nicht der Vollprofi wie die anderen auf der Liste, die wahrscheinlich noch kommen werden. Und deshalb hat er halt öfters einen schweren Start. Wenn dann die Maschine, ich meine, diese 130 Kilo oder so müssen auch erstmal wieder in Wallung kommen und bewegt werden. Wenn die dann wieder läuft und alles geschmiert ist, dann geht's komplett ab und dann gibt's auch keine Grenze. Aber der Anfang war echt schwierig. Ich habe ihn auch, ich hatte den Nummer 1 Pick in einer meiner Fantasy Drafts und habe natürlich Jokic genommen, weil er der beste Fantasy Spieler ist. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich wusste, da kommt noch was. Aber am Anfang habe ich auch manchmal hingeguckt und gedacht, die anderen gehen so ab, vielleicht war es doch nicht die beste Entscheidung.
Ja, also er wäre auch mein First Pick gewesen, er oder Giannis. Ich durfte aber erst an 8 wählen. Hab Jason Tatum bekommen an 8, ne? Also auch nicht schlimm.
Das ist nicht so schlimm.
Ich will mich da nicht zu sehr beschweren.
Aber Tatum, auch wenn er wahrscheinlich noch in unseren Listen vorkommt, so gut er sein mag, nicht auf Fantasy projiziert, nicht der allerbeste Spieler ist.
Nee, er ist nicht so das wandelnde Triple-Double oder so, ne? Also, der Part ist da auf jeden Fall, und auch so was die Rebound-Totals und so angeht, Giannis oder Jokic sind da schon diejenigen, die man
haben will. Oder die Defensive Stats, die halt zählen. Ne? Es ist ja was anderes, ob man mit dem Auge guckt, wer gut verteidigt, oder ob jemand halt Steals und Blocks holt. Ne? Steals holt Jokic mehr als Tatum, Blocks bisschen weniger, aber die Stats, die halt zählen, und das, obwohl Jason Tatum der deutlich bessere Verteidiger ist, wenn man jeder, der mehr als zwei Basketballspiele gesehen hat, sieht das sofort. Ja. das hat halt nicht den Value im Fantasy. Deshalb sind Offensivspieler natürlich deutlich bevorzugt als Defensivspieler.
Ja, das stimmt. Vielleicht musste Jokic sich auch einfach ein kleines bisschen darauf wieder umkalibrieren, weil er im Sommer bei der serbischen Nationalmannschaft als Rollenspieler eingesetzt wurde. Und vielleicht musste er sich erstmal daran erinnern, dass er in der NBA doch etwas mehr darf als dort.
Das stimmt.
Vielleicht ist es das.
Möglich.
Okay, dann von dir haben wir 5 und 4 gehört. Ja. Bei mir auf der 4 steht Devin Booker. Stehst du dazu? Hast du den nicht drauf?
Nee, ist nicht in meiner Top 5. Der kommt dann auch in den Extended irgendwo 6 bis 8, 6 bis 9.
Ja. Dann sag mir mal kurz, warum. Also beziehungsweise, was für dich gegen ihn spricht.
Boah, das ist dann auch wieder eher so eine subjektive Sache, ne? Ich weiß nicht, ich tu mir schwer, Devin Booker in diese absolute Superstar-Riege hochzutun, auch wenn es eigentlich auf dem Papier so aussieht. Das ist für mich manchmal einfach das ein oder andere Spiel dabei, das nicht konstant genug ist, oder ich kann es dir nicht genau sagen. Er ist für mich der Beste. Er ist so eine gute 2 in der Liga, aber er ist für mich auch nicht versatil genug. So sage ich es einfach mal so. Er hat für mich nicht so dieses alleinstehende, herausstechende Merkmal, das die anderen auf dieser Liste haben, was sie eben zu so Superstars macht. Das fehlt mir bei Booker. Und das kann auch echt subjektiv sein, weil ich beurteile ihn da seit Jahren, glaube ich, ein bisschen unfair. Ich habe auch nichts persönlich gegen ihn und auch keine Fehde. Aber wenn du sagst, das sind so Spieler, die man gerne anguckt, würde ich Devin Booker nicht zuzählen.
Interessant, ja. Also für mich ist das so, von den 7 Leuten, die ich, wo es mir wichtig war, sie in die Konversation hier zu packen, ist er für mich auf jeden Fall Nummer 7. Also genau aus den Gründen, die du sagst. Er ist für mich nicht so gut wie Giannis oder Tatum. Er ist nicht auf diesem Level. Aber ich finde, wenn man sieht, was er in dieser Saison halt seinem Team gibt, dann möchte ich das gerne honorieren irgendwie, weil ich finde, für mich war das über die letzten Jahre auch teilweise so, dass ich dachte, okay, er hat sich defensiv natürlich entwickelt, ist aber da jetzt nicht der große Difference-Maker. Offensiv ist er halt einfach ein überragender Scorer. Aber wie du sagst, also mit der Vielseitigkeit, das war schon auch was, wo ich auch dachte, da könnte irgendwie ein bisschen mehr kommen. Und da trennt ihn jetzt irgendwie auch schon trotzdem ein kleines bisschen was von den absoluten Superstars in der Liga. Und ich finde, man hat so langsam das Gefühl, dass sich einige Sachen da einfach schon in die Richtung entwickeln. Also auch so, was sein Playmaking angeht, was sein Lesen von gegnerischen Defenses angeht und dann auch so ein bisschen Teamkollegen mitreißen und so. Ich habe da schon das Gefühl, dass er jetzt auch, also sehr davon profitiert natürlich, dass er mit Chris Paul schon eine Weile zusammengespielt hat, von dem auch irgendwie viel gelernt hat. Und in dieser Saison, es ist ja bisher nicht Chris Paul, ne? Also der hat wenig gespielt, und wenn er gespielt hat, hat er nicht besonders gut gespielt. Sondern es ist halt Booker, der dieses Team momentan trägt halt und der auch natürlich das ermöglicht, dass Mikal Bridges sich sehr positiv entwickelt hat, dass die Andre Ayton auch in letzter Zeit dann teilweise wieder ziemlich gut unterwegs ist. Aber keiner dieser Spieler ist jetzt so ein Star-Kaliber, sondern das ist halt einfach Devin Booker. Und ich finde irgendwie gehört das honoriert, was er macht, obwohl ich das komplett unterschreibe, was du sagst, also dass er eigentlich nicht so einer dieser absoluten Superstars ist. Ich weiß nicht, ob man ihn deswegen dann disqualifizieren sollte, weil eigentlich gibt's dafür ja auch noch das All-NBA-Team, ne? Also damit kann man das schon auch honorieren, aber für den Moment denke ich einfach so, die Suns haben wirklich momentan ja nicht das perfekte Team zusammen. Sie haben halt den Ausfall von Cam Johnson, sie haben keinen Chris Paul, es gibt immer noch dieses Thema mit Jay Crowder und so, wo man halt einfach das Gefühl hat, das ist ja eigentlich eine sehr knappe Rotation. Und dass dieses Team das Beste im Westen momentan ist, das liegt halt einfach an ihm.
Das stimmt, ja. Das darf man auch honorieren. Also bin ich voll und ganz bei dir. Ich würde ihn da niemals exkludieren wollen. Ich habe mich halt dagegen entschieden, ihn in die Top 5 zu packen und bin auch froh, dass du ihn drin hattest, dass wir wenigstens über ihn gesprochen haben. Du hast auch recht, er hat sich auch verbessert, aber er ist halt auch nicht mehr ganz so jung, wie man immer denkt bei ihm, ne? Auch wenn er nicht so alt ist. Es ist schon so ein bisschen so eine Kobe-Light-Version, der Vergleich ist auf jeden Fall da, dafür ist er halt auch ein bisschen zu schlecht in der Verteidigung, dass der Vergleich ganz zieht und manchmal fehlt ihm eben dieser nötige Biss und das ist ein subjektiver Eindruck, glaube ich, aber das fehlt mir manchmal, so dieser Wille, immer die 100% gehen zu wollen, der fehlt mir tatsächlich manchmal bei Devin Booker und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es tatsächlich so ist.
Finde ich interessant, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Spiele, wo man ihm ansieht, dass er irgendwas persönlich nimmt und wo es ihm sehr wichtig ist, quasi einen Punkt zu machen. Und das hat man das hat man nicht immer, das stimmt schon. Also, das war ja auch über, also über die letzten Jahre öfter mal so, dass man so das Gefühl hatte, im ersten Viertel, okay, das ist krass dominant, der, also Devin Booker hat heute richtig Bock, der ist von Anfang an brandheiß. Und dann war das aber nicht unbedingt so, dass sich das dann über das ganze Spiel bestätigt hat, sondern es blieb dann irgendwie bei einem dominanten ersten Viertel teilweise. Vielleicht, also, ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ja,
weißt du, auch gerade so diese, wie du sagst, im vierten Viertel kommt da manchmal zu wenig. Du kannst nicht Devin Booker sein und dann am Schluss Cameron Payne die Würfe nehmen lassen. Das geht halt nicht. Also, na klar geht's. Und es ist auch trotzdem erfolgreich, weil er doch ab und an auch gute Spiele, Cameron Payne. Aber es ist nicht das, was vorgesehen sein sollte.
Ja, also, wenn's das richtige Play ist, irgendwie so aus dem Double-Team heraus, dann passt das. Aber also das war ja etwas, was Devin Booker letztes Jahr in den Playoffs noch nicht so richtig gut beherrscht hat, muss man sagen. Wobei ja auch da, habe ich das Gefühl, es wird schon besser. Also er ist schon rundum einfach ein sauguter Spieler. Und halt irgendwie, ich glaube, also wahrscheinlich gibt's momentan eine Top 6 oder Top 7 von Spielern in der Liga. Und er kommt so knapp dahinter einfach. Also ist irgendwie so auf dem Tableau ist er irgendwie drauf. Und das ist keine Schande, das macht ihn halt zu einem klaren All-NBA-Spieler für mich auch, aber
ja,
schwierig. Da muss ich noch mal drüber nachdenken.
Er ist ja vollkommen legitim. Ich meine, er hat, du hast gesagt, die Suns sind Nummer 1 im Westen. Ohne ihn wären sie das bei weitem nicht. Deshalb hat er auf jeden Fall auch eine Berechtigung, in der MVP-Liste weit oben zu stehen.
Aber dann kommen wir zur Top 3. Haben wir da die gleichen Namen wahrscheinlich, oder?
Ich gehe davon aus.
Wen hast du auf 3?
Stephen Curry habe ich auf 3.
3, habe ich auf 2.
Ja, ich wollte ihn eigentlich auf die 1 packen. Aber ich hab ja nochmal nachgefragt, ne? Wenn du mich jetzt fragst, was ich glaube, wer am Ende tatsächlich MVP wird, dann wäre mein Name Stephen Curry, den ich nennen würde. Okay. Wenn ich glaube, wer, oder wenn du mich danach fragst, wer Stand jetzt ganz vorne ist, dann ist es eben nicht Steph. Aber auf 3 habe ich ihn, du auf 2. Ich meine, wir müssen so oder so über ihn sprechen. Es ist krass, wenn du so guckst, seine einstimmige MVP-Saison ist gerade reproduziert mit besserer Defense.
Du meinst Unanimous, wobei Anonymous auch eine geile MVP-Saison
ist. Anonymous, ja, haben wir echt gestern einen Witz drüber gemacht, deshalb. Seine einstimmige MVP-Saison wird reproduziert mit besserer Defense gerade von ihm. Ja. Und das ist so krank, sich's anhört, dass wie viele Jahre dazwischen sind. Das darf einfach nicht sein, dass jemand eigentlich visuell seinen Peak erreicht mit 34, ist ganz bizarr, zumal es einer der besten Spieler aller Zeiten davor schon war. Steph spielt diese Saison komplett krank. Wenn du vorhin schon dieses On-Off-Rating bei Jokic genannt hattest, ist das bei Steph nochmal ein Ticken heftiger. Wenn du so vor allem das vergleichst mit vorherigen Jahren, also Jokic und Steph sind da bei 30 plus und normalerweise haben so die besten Spieler der letzten Jahre immer so 16, 17 gehabt. Also das ist wirklich pervers, was die beiden Jungs spielen. Ähnlich wie bei Jokic ist auch Stephs True Shooting extrem hoch mit 67,7%. Er hat die Splits, ne, 51, 1, 44, 1 und 90, 3, also ganz klassischer 50, 40, 90. Und das ist nicht mal knapp momentan. Das ist wirklich, ja. Und das halt bei einem Team, das ohne ihn gerade nicht wirklich funktioniert. Die Warriors sind jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen besser geworden, aber immer wieder kommt so ein Rückschlag wie letzte Nacht. Gut, das lag zum Teil auch an Steph. Das heißt,
das war seine erste Off-Night, genau. Ne? Gutes Timing, um heute über ihn zu sprechen, aber
das habe ich auch vorhin gedacht, ne? Aber das kann man unter den Teppich kehren bei ihm. Das ist die Ausnahme, die Regel bestätigt bei Steph, ne? Aber die Warriors sind ja nicht ohne Probleme in die Saison gestartet. Du hattest die Draymond Green, Jordan Poole Auseinandersetzung, da war ein Riss, der immer noch vorhanden ist, wenn man den letzten Interviews Glauben schenken kann, die beiden gegeben haben. Klay Thompson ist extrem langsam und schwierig in die Saison gestartet. Die jungen Spieler, die passen überhaupt nicht rein oder spielen nicht, wie sie spielen sollten. Egal, ob es jetzt Wiseman ist, der sein Glück in der G-League versucht oder Moody oder Kuminga. Das hat einfach nicht funktioniert. Spieler wie Mitten, Gary Payton, der Zweite, die fehlen. Und Steph kompensiert, was er kompensieren kann. Sowohl offensiv als auch defensiv. Und das ist für mich glaube ich, er der wertvollste Spieler von einem Team, das gerade um die Playoffs kämpft. Deshalb muss ich ihn Stand jetzt auf 3 haben, weil der Rekord nicht passt. Aber wenn's Rekord befreit wäre, wäre Steph für mich auf der Nummer 1.
Ja, für mich auch. Also für mich war er bisher der beste Spieler in dieser Saison. Was so die Gesamtperformance angeht. Und also das ist ja auch was, was man immer dazu betonen muss, diese ganzen Probleme, die existieren. Die existieren nicht wegen ihm und die existieren eigentlich auch nicht mit ihm. Also in den Minuten, wo er spielt, sind die Warriors halt einfach ein elitäres Team.
Ja.
Und das, was er individuell macht, ist eine Klasse besser als letzte Saison. individuell, muss man sagen. Und wie du schon gesagt hast, es erinnert sehr an 2016 damals. Und das dazu spielt er bessere Defense, wie du schon gesagt hast, hat sich da wirklich total gemacht. Und also all diese Soft Skills oder quasi diese soften Faktoren, die hat er mehr als jeder andere. Das Off-Ball-Movement, die Gravity, auch der, ich glaube auch einfach dieses Gefühl, dass andere Leute haben, dass sie mit einem Superstar zusammenspielen, der sich halt nicht über sie stellt, sondern der halt irgendwie einfach ein getesteter Anführer ist sozusagen, der einfach mit bestem Beispiel vorangeht und so. Da ist er einfach momentan so das Nonplusultra in der Liga, würde ich sagen. Deswegen kann gut sein, dass er es am Ende ist. Ich glaube nämlich auch, dass die Warriors sich, was die Bilanz angeht, fangen werden. Ich glaube auch, dass das im Endeffekt immer noch das beste Team im Westen ist. Aber mal gucken, müssen sie, also ob sie das auch in der Regular Season zeigen oder erst später oder nie. Aber ich glaube auch, dass sein MVP-Case am Ende der Saison wahrscheinlich sogar noch besser ist als jetzt gerade. Aber jetzt gerade wäre er bei mir auf Platz 2.
Ja.
Aber dann nennen wir noch kurz die anderen beiden Namen, die dann noch kommen. Ich nehme an, wahrscheinlich haben wir die gleichen.
Ja, ich denke auch. Bei mir auf der 2 ist Giannis, dann ist der wahrscheinlich bei dir auf der 3.
Jo.
Und die 1 sind wir dann unisono, Jason Tatum wahrscheinlich.
Jason Tatum! Es ist endlich an der Zeit. Es ist endlich soweit. Sehr schön.
Das ist richtig, ja. Ey, was willst du auch
sagen? Ich ärgere mich, weil ich vor der Saison Geld darauf setzen wollte, dass Jason Tatum MVP wird und ich bei meinen Wettanbietern keine Quoten dafür bekomme. Also, weil ich halt nicht bei irgendwelchen komischen Ami-Portalen unterwegs war, sondern halt nur da, wo Tipico hatte keine NBA-MVP-Wette, B-Win hatte keine, um mal Namen zu nennen, die uns wahrscheinlich nicht sponsern werden, weil
sie bieten ja keine
ich sie hiermit kritisiere, aber also ärgert mich schon sehr, weil im Moment sieht es ganz gut dafür aus.
Ja, momentan ist er, glaube ich, auch auf der offiziellen MVP-Ladder der NBA, diese Kia, wenn man noch einen Sponsor nennen muss, Kia-Ladder ganz weit oben, ich glaube auf der 1. Ja, wenn du dir die Celtics anguckst, nicht nur jetzt, sondern eigentlich die ganze Saison schon, dann fällt es einem schwer überhaupt ein Team zu finden, das die schlagen kann. Also sie wirken fast unschlagbar im Moment. Sie haben jetzt auch, glaube ich, 16 der letzten 18 gewonnen, insgesamt 25. Und Tatum ist halt mit Abstand der beste Spieler, ohne jetzt Jaylen Brown nahe kommen zu wollen. Er ist die Nummer 1 und er ist einer der besten Offensivspieler und ein sehr, sehr guter Defensivspieler geworden in den letzten Jahren. Klar, manchmal fehlt es ein bisschen hier und da an der Effizienz bei ihm, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil er halt auch ein hohes Volume hat, das darf so sein. Er sollte manchmal die ein oder andere 3 nicht nehmen, aber das sind einfach nur so marginale Sachen. Er muss es machen und wenn dein Team so gut spielt, dann kannst du im Endeffekt ihm auch nicht kritisieren. Deshalb das beste Team der Liga, das beste Team im Osten, der beste Spieler dieses Teams hat immer einen legitimen MVP-Case, vor allem, wenn man überlegt, dass Giannis diese Saison eben halt manche Spiele so ein Step Back gemacht hat im Verhältnis zu, wo wir ihn schon gesehen haben. Für mich ist Giannis wahrscheinlich trotzdem der beste Spieler der Liga. So, das kann man sagen, aber das eine und das andere muss ja nicht im Zusammenhang stehen, weil wir reden ja nicht über den besten Spieler, sondern über den wertvollsten. Und das ist dann wahrscheinlich, wenn du das Team mit einbeziehst, Jason Tatum momentan.
Genau, es ist der beste Spieler, dessen beste Saison, das beste Team. Es sind halt irgendwie immer verschiedene Sachen, die man damit einbeziehen kann. Sonst hätte LeBron mehr als 4 MVP-Awards, sonst hätte Jordan, hat er 5 oder hat er 6? Ich glaube, er hat nur 5, ne? Der hätte wahrscheinlich sonst auch noch 5, den einen oder anderen noch mehr in seinem Trophäenschrank, wenn es quasi nur darum gehen würde. Und ja, also ich glaube, bei Tatum, es ist lustig, weil du den Dreier ansprichst, er trifft da jetzt irgendwie 36%, ist damit, glaube ich, in der Rotation der Celtics irgendwie einer der 2 schlechtesten Schützen oder so, was auch ein bisschen dafür spricht, wie absurd dieses Team momentan ist. Also, wo halt die Hälfte der Rollenspieler die Hälfte ihrer Dreier treffen, was halt, also, habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber auch Tatum hat ein True Shooting von 62%. Ja. Also es ist auch mit Abstand Career High. Also der ist auch effizienter und besser. Und er ist halt vor allem auch kompletter geworden als letztes Jahr, weil er jetzt halt auch noch mehr dieses In-Between-Game hat, weil er halt einen Floater sich angeeignet hat, weil er ein besserer Finisher geworden ist. Ich finde, Tatum hat eigentlich, also, und jeder weiß, ich bin ein sehr großer Jason Tatum-Sympathisant, aber ich finde auch, wenn man ihn so nüchtern betrachtet, er hat eigentlich quasi fast gar keine Lücken mehr in seinem Spiel. Mhm. Und das hat er sich halt über die letzten Jahre echt krass erarbeitet. Und er hat eine heftige Fußarbeit, er ist ein super Verteidiger. Und das ist auch noch ein wichtiger Faktor, den ihn jetzt von vielen anderen, also gerade von den jungen Stars in der Liga für mich unterscheidet. Er macht halt diesen ganzen Off-Ball-Scheiß auch.
Ja.
Der stellt Blöcke für andere Leute abseits des Balles, der ist halt in Bewegung. Der Also das ist nicht so, dass er den Ball irgendwo abgibt und sich dann hinstellt, sondern also einer der Gründe, warum diese Celtics Offense momentan auf Kurs ist, die beste ever zu werden, ist halt auch, weil alle Leute dort gewillt sind, sich irgendwie weiter zu bewegen und weil es halt keinen Stillstand gibt und schnelle Entscheidungen und so. Und das alles würde nicht funktionieren, wenn nicht der beste Spieler halt mit bestem Beispiel vorangehen würde. Und ich glaube, das ist momentan deswegen für mich auch auf jeden Fall die Antwort. Auch wenn ich glaube, also Tatum ist vielleicht eher der, also individuell vielleicht eher der fünftbeste Spieler als der beste Spieler der Liga. Aber wenn man so dieses Gesamtpaket mit einbezieht und guckt, wie sein Team gerade aussieht, dann ist das schon ein ziemlich guter Case, den er hat, auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja, also du hast angesprochen, das ist echt brutal diese Saison. Nicht nur jetzt die Floaters oder die Dinger, die er direkt am Korb finisht, sondern alles so bis 12 Fuß raus hat er sich enorm gesteigert, was die Ability da zu finishen betrifft. Das ist wirklich ein riesiger Sprung, auch im Verhältnis zur letzten Saison, wo er ja euch auch schon auf MVP-Niveau gespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und sich nochmal so signifikant zu steigern, muss auch belohnt werden. Das ist einfach so. Und wenn man den Vergleich ziehen will mit Giannis, ne, klar, Giannis hat eigentlich ein ziemlich kaputtes Team bislang zum zweitbesten Rekord geschlagen. Chris Middleton jetzt erst sein zweites Spiel zurück und eigentlich hatten die auf dem Flügel fast gar nichts, was irgendwie normalerweise Potenzial bei denen hat. Klar, man muss auch andere Spieler noch danken. Brook Lopez, der irgendwie seinen 27. Frühling hat. Aber
es ist wahrscheinlich der beste Lopez, den wir bisher gesehen haben,
oder? Der beste
Lopez. Also so, was Two-Way-Game angeht, ist schon saugut.
Ganz vorne im Defensive Player of the Year Rating, meiner Meinung nach. Und das, obwohl er eigentlich im Endeffekt kannst du 3 Spieler aus dem Team in die Top 5 der besten Verteidiger packen. Und das ist hart. Und deshalb glaube ich auch, dass die Bucks halt im Endeffekt.
Und zwar Javon Carter auf die 1. Den hast du gemeint.
Hä, wen sonst?
Ist ja klar. Die Kombination von dem und Holiday am Point of Attack plus Giannis plus Lopez ist halt schon richtig, richtig ekelhaft.
Ist super ekelhaft. Aber Giannis, ich habe es vorhin gesagt, ne, so gut das alles aussieht, er struggelt ein bisschen mit der Effizienz dieses Jahr. Ich meine, dass es von der Linie nicht klappt, oft wissen wir selber. Allerdings ist es dieses Jahr noch schlechter und bei Dreier auch. Er macht, glaube ich, nur 22% von seinen Dreiern. Ne? Dafür sind halt 3,5 fast Versuche ein bisschen zu viel. Und sein True Shooting ist, wenn wir die anderen alle angesprochen hatten, bei 59,1, da ist er nur in Anführungszeichen 77. in der Liga. Tatum war 38. Steph 7. und Jokic 1., wenn wir das jetzt vergleichen wollen. Das spielt schon noch eine Rolle. Ich meine, er musste natürlich auch mehr machen, als er sonst machen muss, ohne Middleton, ohne viele Spieler, die halt werfen können. Das ist einfach so, aber ich glaube auch, dass sich deshalb das wieder ein bisschen auspendeln wird, je länger die Saison geht. Dafür glaube ich nicht, dass Giannis bei dem 31,8 bleibt, die er jetzt hat. Dafür wird da dann wieder vielleicht ein bisschen weniger dastehen am Ende der Saison. Aber er hat trotzdem einen legitimen Case. Er ist der beste Spieler der Liga, wenn man alle Seiten des Felds betrachtet. Er ist vielleicht sogar der beste Verteidiger auch der Liga, wenn man ehrlich ist. Es ist ein unstoppbares Biest. Und wenn man den nicht in den Top 3, egal zu welchem Zeitpunkt rankt, dann hat man irgendwie was falsch gemacht, glaube ich.
Also würde ich auch unterschreiben, obwohl es echt viele gute Kandidaten gibt. Aber also er gehört da schon oben mit rein. Ich glaube, etwas, was momentan gegen ihn sprechen würde, wenn es jetzt also auch gerade um das Verhalten der Wähler geht, ist halt einfach, dass normalerweise nicht Leute MVP werden, die schon mal besser waren, also schon bessere statistische Saisons hatten. Und davon hatte Giannis einige, also wie du schon gesagt hast, obwohl die Punktzahl extrem hoch ist, die Punkte sind etwas schwerer kreiert, also halt auch, weil er einfach dafür ein bisschen mehr selber kreieren musste und so. Die Effizienz ist ein bisschen runtergegangen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das jetzt halt, also wie du gesagt hast, mit Middleton, dass zwar das Scoring ein bisschen runtergeht, aber dafür, dass die Abschlüsse halt besser werden, dass dadurch auch, also wenn du Giannis halt wieder ein bisschen mehr so als Screener einsetzen kannst, der halt abrollt und ein bisschen weniger als den ballführenden Spieler, das ist ja eigentlich eine Dimension, wo er eigentlich mit am besten eingesetzt ist und wo es halt einfach ein bisschen schwierig war, weil der Beste, um das mit ihm zu spielen, einfach bisher nicht da war. Und dann kann sich das einpendeln. Ich glaube auch, dass er Defensive Player of the Year müssen wir wann anders machen, aber da, in der Top 5 ist er schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau er da jetzt steht. Also Lopez sehe ich auch, Anunoby sehe ich auch und dann muss man irgendwie mal überlegen. Aber ja, also ich meine, über die Two-Way-Brillanz von Giannis wissen wir alle Bescheid. So, der ist durchaus ganz gut. Es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn er es am Ende wird.
Ja, wenn er den MVP nicht gewinnt, kriegt er vielleicht den Deep Hoy als Trostpflaster. Ja, aber dass er auch wieder der alte wird, sieht man, ne? Ich war sehr enttäuscht die ersten Wochen von ihm, weil er hat jetzt erst im vorletzten Spiel und gestern Nacht seine ersten beiden 10-Second-Free-Throw-Violations bekommen. Das heißt, ja, jetzt kommt bitte endlich wieder der alte.
Ja, ich meinst du, das ist quasi der Countdown zur wahren Giannis-Dominanz,
den es wahrscheinlich
gebraucht hat. Ja. Okay, nach meiner Rechnung haben wir jetzt einen Namen gar nicht genannt, weil es mich irgendwie gewundert hat, aber da ich ihn ja selber auch nicht gepackt habe, kann es mich nicht zu sehr wundern. Das wäre Kevin Durant. Mhm. Der fehlt quasi noch. Das wäre jetzt mein Honorable Mention Kollege, der irgendwie noch zumindest erwähnt werden muss. Wie siehst du ihn?
Ja, für mich recordbedingt nicht drin. Eigentlich muss er, also bei mir wäre er auch mindestens auf der 6. Ich habe mich echt schwer getan, ihn nicht zu nennen. Ich finde, dieses Jahr ist, wenn wir jetzt schon sagen von Verbesserung, ist wahrscheinlich für mich der beste defensive Kevin Durant, den wir bislang gesehen haben. Ist echt krass. Offensiv sowieso jedem Zweifel erhaben. Er ist einfach auch einer der besten Two-Way-Player der Liga, einer der besten Spieler der Liga. Einfach Punkt. Da braucht man gar nicht drüber reden. Es gab noch nie einen Spieler, der so nach so Verletzungen so zurückgekommen ist wie Kevin Durant. Gab's nicht. Und ich bin jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, einfach komplett überrascht, wie gut er einfach wirklich ist, wenn man ab und an sich so ein Netzspiel antut.
Ja, ja, also kann man nur unterschreiben. Und also bei ihm ist es so, der Dreier fällt bisher nicht so toll in dieser Saison, aber sonst halt alles. Also am Ring ist er einer der besten Spieler, in der Floater-Range ist er einer der effizientesten Spieler, in der Mitteldistanz, was sowieso seine Königsdisziplin ist, trifft er traumwandlerisch sicher. Also es ist eine saustarke Kevin Durant-Saison, mal wieder. Und also ich finde, er hatte bei den Warriors, ich glaube, da war es sein zweites Jahr, da war er mal richtig motiviert defensiv und da hat er gezeigt, dass er halt auch ein überragender Verteidiger sein kann. Und also gerade in diesen kleinen Lineups, die in Wirklichkeit nicht klein waren, weil Kevin Durant und Draymond Green mit dabei waren, da war das schon defensiv auch richtig dominant. Aber ich glaube, was auch seine Wichtigkeit angeht defensiv, ist das momentan wahrscheinlich der stärkste KD. Also da würde ich das auch unterschreiben, weil er halt jetzt zusammen mit Claxton, manchmal noch mit Simmons, aber vor allem zusammen mit Claxton irgendwie auch so sehr das Ganze verankern muss in der Nähe vom Korb und das halt auch wirklich auf eine Art und Weise macht, die überwiegend echt gut ist. Ja. Also, ja.
Ich habe noch eine interessante Stat, die ist von nicht ganz eine Woche alt, sie 4 Tage alt, das heißt nicht mehr 100%, muss nicht mehr ganz stimmen, aber das war so, dass KD von allen Verteidigern, die quasi der nächste Verteidiger, bei mindestens 250 Würfen waren, der einzige ist, der die Gegner unter 40% hält. In der ganzen Liga.
Nicht schlecht.
Schon gut.
Ja. Ich bin mir bei diesen Statistiken zwar immer nicht zu 100% sicher, wie zuverlässig die erhoben werden, weil der nächste Verteidiger muss auch nicht nah dran sein, wenn er einfach nur der nächste, also, aber es ist, also grundsätzlich ist das wahrscheinlich etwas, was nicht unbedingt schlecht ist.
Ja, genau, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man da dann nur aufgrund solcher Sachen irgendwie ein Exempel statuieren will oder sein Case machen will, aber ein Indikator ist es auf alle Fälle.
Ja, das, ja, absolut. Und ich finde auch, der Eindruck bestätigt es. Also defensiv ist er schon einfach auch ein Hammer. Unterschiedsspieler.
Und wenn wir jetzt noch kurz defensiv gerade angesprochen haben und offensiv, eigentlich hätten wir auch vielleicht noch über Anthony Davis reden können, / müssen, aber
wollte ich dich noch fragen, ob er für dich irgendwie mit reingehört in die Konversation oder nicht.
Wenn wir einfach nur die letzten 10, 15 Spiele als Sample Size nehmen, dann könnte er sowohl rekordtechnisch als auch was er geliefert hat auf der 1 stehen. Muss man ehrlich sein, es ist der Saisonstart und es ist der Rekord, der das verhindern, dass er jetzt in diese Top 5 geslittet ist. Aber das sieht man halt, ne? Man schimpft oft über ihn und dann Street Cloth Davis und hier und da dieser Slander. Der Trade war nicht gut von den Lakers. AD ist kein Superstar. Wenn er fit ist, was halt leider viel zu selten vorkommt, wenn er fit ist und sich gut fühlt, dann sieht man ja, was er zu leisten imstande ist. Und das ist scary, wenn man dieses Wort jetzt mal nehmen will. Das ist wirklich krass, was der gerade macht. Und die letzten 10 Spiele sah er aus wie der mit Abstand beste Spieler der Liga, egal auf welcher Seite des Courts. Es ist echt krass, wirklich krass, was der abliefert.
Ja, ja, wir werden im vorigen Teil dieser Folge, der in der Zukunft aufgenommen wird und der mir deswegen gerade einen Knoten ins Hirn setzt, ein bisschen mehr über Anthony Davis sprechen.
Okay, deswegen, dann sage ich nichts mehr.
Nee, alles gut. Deswegen überlege ich jetzt gerade, was ich sagen kann, was mir dann nicht auf die Füße fällt. Aber vielleicht einfach so. Also wenn Leute sagen, dass der Trade dumm war, dann haben sie, glaube ich, halt einfach ein gewisses Grundprinzip nicht verstanden. Also natürlich sieht so diese
diese Liste an Spielern, die sie abgegeben haben und an Picks, sieht die heftig aus. Keine Frage. Aber die Lakers sind schon Meister geworden.
Ja.
Das legitimiert alles. Es legitimiert nicht das, was die Lakers danach noch gemacht haben. Aber dieser Davis-Trade, der ist legitimiert. Das, also, es gibt nicht so viele Teams, die pro Jahr Meister werden, sondern eigentlich immer nur eins. Und wenn du eins davon mal bist, weil du diesen Trade gemacht hast, dann ist das kein schlechter Trade, sondern dann hat sich das halt ausgezahlt.
Zumal man auch über den Case diskutieren kann, wohl und auch fairerweise, meiner Meinung nach, dass er den Finals MVP mehr verdient gehabt hätte in diesem Jahr. Das ist
ja, ich glaube, über die ersten vier Spiele oder so sah ich das auch so. Und dann am Ende dachte ich, okay, LeBron übernimmt jetzt so ein bisschen. Also er hat halt auch mehr Kontrolle. Aber Davis hätte auch einen sehr guten Case gehabt. Also stimme ich auf jeden Fall zu. Der war in der Serie krass. Er war halt grundsätzlich in der Bubble krass, weil er
ja,
da auch auf einmal der beste Jumpshooter aller Zeiten war. Das war er danach nicht mehr. Ich meine, das ist er jetzt ja auch nicht. Nee. Jetzt spielt er anders, aber ja.
Ja, aber ihr werdet ja dann bestimmt noch auf die Statistiken eingehen, die er gerade auflegt, die letzten 10 Spiele. Da möchte ich jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber das ist schon wirklich monumental, ne?
Grundsolide ist es auf jeden Fall.
Ja, genau.
Hast du sonst noch einen Spieler, der noch irgendwie genannt werden muss, oder haben wir damit die wichtigsten abgehandelt?
Ich glaube, die wichtigsten waren, also ich meine, da gibt es schon viele dieses Jahr, die irgendwie eine Rolle spielen. Auch so ein SGA kann man schon noch irgendwie erwähnen, auch wenn man halt weiß, dass es bei OKC jetzt quasi so das Ceiling ist, was das Ranking betrifft und es eher bergab geht. Also es gibt schon viel, wir haben ja neulich Steve Nash aufgenommen für Hall of Game und da haben wir auch über Tyrese Halliburton gesprochen. Was er aus diesem Indiana-Team rausholt, ist eigentlich auch erwähnenswert. Da gibt's echt viele, viele gute Spieler dieses Jahr, auch abseits der fast oder über 30-Punkt-Scorer.
Ja, und auch so jemand wie Donovan Mitchell oder genau, so. Ne? Ja. Also gerade die ersten Saisonwochen waren schon echt gut. Also ich bin mal gespannt, inwieweit halt Leute noch in diese, also für mich ist es momentan eine Top 7, inwieweit Leute da im Laufe der Saison quasi noch die Party crashen können. Also es wird ja wie jedes Jahr auch so sein, dass irgendjemand sich halt dann verletzt und dadurch rausfällt und so, aber allein schon zwischen diesen 7 könnte das auch einfach ein überragendes Rennen werden. Also bin gespannt.
Ja, allein schon. Ich meine, wir wissen alle, dass die Liga immer offensiver wird. Das haben wir ja schon zugute und zu häufig besprochen. Aber es ist diese Saison, sind so viele Spieler mit über 30 Punkten bislang wie das letzte Mal 1961-62. Die Stat gab es heute Nacht bei der Übertragung.
Geil. Und das ist die, nur der Vollständigkeit halber, die Saison, wo Oscar Robertson ein Triple-Double hatte, wo Will Chamberlain 50 im Schnitt 25. aufgelegt hat.
Und nicht den MVP.
Und beide gewonnen. Nicht MVP wurden, ganz genau. Immer wichtig zu erwähnen.
Das ist so gut. Genau, ja. Und Walt Bellamy, glaube ich, auch. Hat der nicht dann geholt? Oder war es Oscar in dem Jahr?
Nee, in dem Jahr war es Bill Russell.
Ah, stimmt. Genau, und das war eigentlich nicht wirklich verdient. Das sagst du jetzt als Celtics-Fan natürlich anders.
Na, jeder MVP-Award von Bill Russell war verdient.
Okay.
Damals haben es ja nur die Spieler entschieden.
Stimmt.
Und ja, die haben halt gesagt,
ja, ist okay. Dann ist es eigentlich
Russell ist besser.
Ja, okay. Ja. Nee, aber das war wirklich eine geisteskranke Saison. Die statistisch verrückteste Saison, also individual statistisch verrückteste Saison der NBA-Geschichte wahrscheinlich.
Ja, absolut. War das nicht auch die, wo Elgin Baylor
auch
Militärdienst geschoben hat und wenn er dann mal gespielt hat, 38 im Schnitt gemacht hat? Ja. Ja. Ja, solide.
Ja, diese Saison war so heftig.
So ähnlich ist auch diese Saison.
Ja, fast.
Ja.
Mal gucken, ob auch jemand, vielleicht geben wir dann auch einen defensiv fokussierter den Award. Das könnte ja echt sein.
Ja, mal gucken. Ja, ich habe Zweifel, aber mal gucken.
Naja, Giannis ist ja schon defensiv orientiert.
Giannis oder Tatum könnten ja der Kompromiss
sein. Genau.
Fände ich okay. Aber gut, da du es gerade schon angesprochen hast, Hall of Game, normalerweise unser gemeinsames Podcast-Projekt noch zusammen mit André Vogt, damit wir mal einen Zeitzeugen dabei haben, auch für Leute wie Wild und so. Ja, willst du kurz noch einen Satz dazu sagen, was wir da gerade machen oder beziehungsweise wie es gerade läuft? Was schon erwähnt, Steve Nash ist aufgenommen, kommt jetzt zeitnah,
genau.
Dann geht's weiter.
Ja, Steve Nash kommt zeitnah und dann in diesen Monaten wird dann quasi das Jahr beendet mit dem Dr. J, Julius Erving. Für alle, die es noch nicht wissen oder die Interesse auch daran haben, wir haben das jetzt quasi über Steady HQ, wie das heißt, monetarisiert, weil wir auch gesagt haben, ein Gegenwert für uns, für die Arbeit und die Mühe, weil das ist wirklich, auch wenn Ole und ich andere Podcast-Formate noch haben, das ist ein Format, das sehr viel Zeit und auch Mühe kostet, auch wenn man es gerne macht, weil man sich jedes Mal drüber freut, wieder auch über Spieler, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte oder über Spieler, die man schon gut kannte, die ganzen Sachen noch intensivieren kann. Das heißt, es ist schon positive Arbeit, aber es ist eben Arbeit und dass wir die uns halt quasi auch bezahlen lassen wollen, haben wir gesagt, und zumindest auch rechtfertigen können, so viel Zeit da reinstecken zu wollen, weil wir wollen, dass die Qualität gleich bleibt oder mindestens gleich bleibt, wenn nicht sogar besser wird noch. Und das haben wir jetzt geschafft, quasi unser erstes Ziel ist erreicht, aber falls ihr Lust habt, könnt ihr da gerne noch supporten. The more, the merrier, wie man immer so schön sagt. Und ja, ich glaube, das wäre erstmal so wie von
absolut. Und wer sich noch ein Bild davon machen kann, wir haben auf dem Feed, den es ja nach wie vor gibt, auch die Folgen, die wir bisher gemacht haben, immer noch. Also die kann sich immer noch jeder anhören. Die sind for free, die bleiben auch for free. Und wenn die als Teaser nicht reichen, dann weiß ich es auch nicht.
Richtig, aber das stimmt wohl.
Also wie gesagt, das kann ich nur empfehlen und würde dann sagen, Len, das hat Bock gemacht. Yes. Sagst du uns, wo man dich abgesehen von Hall of Game sonst noch hören, lesen und finden kann grundsätzlich.
Alles klar.
Spüren.
Ja, ihr könnt mir folgen, wie ihr wollt, unter Namen Len Werle, Instagram, da wird dann auch viel verwiesen. Sidelines Podcasts, immer Dienstag, bisschen mehr als nur Basketball. Das ist so die wichtigsten Dinge, die ich auf dem deutschsprachigen Markt mache.
Alles klar, dann danke ich dir für deine Zeit. Sidelines kann ich übrigens auch nur empfehlen, war ich auch schon am Start. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich das MVP-Rennen weiterentwickelt und sagen bis dahin, arrivederci.